Verehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten des Niedersächsischen Landtages, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Präsident der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen habe ich das große Vergnügen, Sie zum ersten Herrenhäuser Zukunftsdialog begrüßen zu dürfen. Wo ist nur die Zukunft hin? Mit dieser Frage hat Bundespräsident Joachim Gauck seine Zuhörer überrascht, als er vor einigen Wochen in Göttingen den 50. Historikertag eröffnet hat und dabei eine bedeutende Rede gehalten hat. Sie erinnern sich sicherlich daran, Herr Ministerpräsident, Sie waren dabei, Sie haben dort auch eine Ansprache gehalten. Wo ist nur die Zukunft hin? Wir hätten Herr Weil ihm dort gleich zurufen sollen, Herr Bundespräsident, die Zukunft ist in Niedersachsen. Denn natürlich, ist dies ein Land mit einer großen Zukunft. Und es ist im Übrigen ein Land, das seine Zukunft bewusst gestalten will, unter anderem durch den Herrenhäuser Zukunftsdialog. Ich muss gleich hinzufügen, allerdings, dem Herrn Bundespräsidenten war nicht wirklich bange um die Zukunft des Landes. Er hat eine große Rede gehalten über das, was man aus der Betrachtung von Geschichte erfahren und lernen kann. Und dann hat er diesen rhetorisch durchaus geschickten kleinen Schlenker gemacht, um am Ende dann auch noch ein wenig über die Zukunft sprechen zu können. Und er hat dabei etwas gesagt, was den Kern dessen, was wir mit dieser Veranstaltung vor Augen haben, wie ich denke, sehr gut trifft. Die Zukunft, und ich zitiere den Bundespräsidenten, die Zukunft kommt nicht von selbst, früher nicht und heute. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass jenseits aller Zufälle und unbeabsichtigten Wechselwirkungen das meiste bewusst von Menschen gemacht und von Menschen bewirkt worden ist oder von Menschen verhindert. Und eben das wollen wir mit diesem Dialog erreichen, uns darüber zu verständigen, was wir anstreben, was wir wollen, was wir vielleicht auch verhindern wollen. Und Sie haben, Herr Ministerpräsident, großen Wert darauf gelegt, dass das nicht in einem geschlossenen Zirkel des Gesprächs zwischen Landesregierung und Wissenschaft geschieht, sondern dass die Öffentlichkeit dabei ist und helfen kann, darüber nachzudenken, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Und wir freuen uns natürlich, dass es nicht so ist, wie man vielleicht hätte befürchten können. Die Öffentlichkeit wird eingeladen und sie kommt nicht. Stell dir vor, die Öffentlichkeit soll kommen und keiner kommt hin. Nein, sie sind alle, ich hoffe, freudig gekommen und es wären wohl noch einige mehr gekommen, wenn denn nur dieser Raum groß genug wäre. Es tut uns leid, dass nicht alle haben heute Abend hier in diesen Raum kommen können. Wie ist der Plan für den Dialog zustande gekommen? Die beiden Vizepräsidenten der Akademie und ich haben dem Herrn Ministerpräsidenten unseren Antrittsbesuch gemacht, wie sich das gehört für eine Einrichtung des Landes. Das würde ich auch sagen, ist eine bedeutende Einrichtung des Landes, einer der Juwelen in der Schatztruhe des Landes Niedersachsen. Und bei dieser Gelegenheit haben Sie, Herr Weil, gesagt, es täte der Landesregierung ja vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn das eine oder andere Mal ein bisschen mehr intellektueller Input käme von einer Institution wie der Akademie der Wissenschaften. Schon war die Idee geboren und von da an ging es alles sehr geradlinig voran. Manchmal sagt man ja, die Niedersachsen hätten ein erhebliches Beharrungsvermögen. Manche sprechen sogar von Sturheit. Davon war hier überhaupt nichts zu spüren. Wir waren beeindruckt von der Dynamik des Prozesses der Vorbereitung dieses Dialogs und denken, dass wenn der Dialog selber ebenso dynamisch verläuft wie die Vorbereitung, er dann wirklich für uns alle eine reizvolle Veranstaltung ist. Und ich will bei dieser Gelegenheit allen denen danken, die dazu beigetragen haben, diese Veranstaltung heute und wenn es denn gut geht, auch noch zukünftige zustande kommen zu lassen. Da nenne ich ganz besonders und vorweg die Volkswagen-Stiftung und ihren Generalsekretär Wilhelm Krull, der heute nicht dabei sein kann, weil er in Singapur oder China weilt. Das war nicht so ganz genau herauszufinden. Die Volkswagen-Stiftung ist ein außerordentlich wichtiger Partner für das, was wir hier heute machen. Zum einen, ich sage es ganz deutlich, aus finanziellen Gründen, denn eine solche Veranstaltung und die Möglichkeit, hier in diesem Raum zu sein, ist nicht so ganz aus der Portokasse der Akademie zu finanzieren. Die Volkswagen-Stiftung war dann aber auch, und da gilt mein Dank insbesondere Frau Ebeling, die ich im Moment hier nicht sehe, da oben steht sie, sehr hilfreich in der konzeptionellen Gestaltung dessen, was wir hier machen, in ganz besonderer Weise und fest die Dinge im Griff halten, hat sich die Staatskanzlei eingebracht. Beide stehen da oben, so Herr Rahl. Sie haben keinen Platz mehr gefunden. Es tut mir leid, dass Sie da stehen müssen. Wir danken Ihnen dafür. Auf der Seite der Akademie der Wissenschaften sind es insbesondere Andreas Busch und Frau Lochte gewesen, die geholfen haben. Ganz besonders gilt der Dank aber denen, die heute Abend hier sprechen werden. Und ich darf die beiden Ersten von denen jetzt Ihnen ganz kurz vorstellen. Zunächst mal wird Frau Ostner sprechen. Frau Ostner wird sich mit der Frage befassen, was denn eigentlich die Lebensziele der Deutschen sind. Wir sind sehr gespannt darauf, Frau Ostner. Frau Ostner ist Soziologin, Professorin für vergleichende Sozialpolitik an der Universität Göttingen. Sie hat in München Soziologie studiert, dort auch promoviert. Dann hier in Hannover an der Leibniz-Universität habilitiert. Sie war Professorin in Fulda und Bremen, bevor sie 1994 einen Ruf nach Göttingen angenommen hat und dann glücklicherweise auch dort geblieben ist. Sie ist stark in internationale Forschungskooperationen eingebunden, hat ein breites Feld an Forschungsthemen. Dazu gehört Sozialpolitik, Familienpolitik, Indikatoren sozialer Qualität, Geschlechterrollen und so weiter und so fort. Ich freue mich sehr, Frau Ostner, dass Sie heute uns die Gelegenheit geben, an Ihrem Wissen teilzuhaben. Danach spricht dann Herr Steinfarth, der über Vorstellungen vom guten Leben sprechen wird. Herr Steinfarth ist Professor für Philosophie in Göttingen, hat Philosophie, Geschichte, Germanistik in Hamburg und an der FU Berlin studiert. Dort auch ist er promoviert worden. Er hat übrigens auch 2 Jahre Jura studiert, also kommt aus dem Fach gewissermaßen, aus Ihrem Fach, Herr Weil. Er hat dann in Konstanz gearbeitet, ist dort habilitiert worden, war Professor in Aachen und Regensburg, bevor er dann 2006 den Ruf nach Göttingen angenommen hat. Und seit 2010 ist er ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Seine Arbeitsgebiete sind neben der Philosophie der Antike vor allem praktische Philosophie, insbesondere Ethik und philosophische Anthropologie. Herr Steinfarth hat sich einmal selbstironisch und ich glaube ein bisschen in Abwehr der Erwartungen, die so einem Philosophen gestellt werden, bezeichnet als den Spezialisten fürs Allgemeine. Und so können wir ihn dann vielleicht heute kennenlernen. Nach diesen beiden Vorträgen wird es eine Podiumsdiskussion geben, die von Frau Arland moderiert wird. Frau Arland wird dann auch die beiden weiteren Teilnehmer, die dazukommen, vorstellen, nämlich Herrn Klaassen und Herrn Weil. Frau Arland ist Redakteurin, Reporterin und Chefin vom Dienst bei Phoenix. Fernsehen können Sie sie sehen und haben Sie sicherlich auch schon gesehen. Da moderiert sie unter anderem die Phoenix-Runde. Sie hat Journalistik, Publizistik, politische Wissenschaften und Sozialökonomie studiert in Leipzig, Mainz und Bochum, danach in verschiedenen Funktionen, verschiedenen Sendern gearbeitet, immer wieder im Ausland, in Brüssel, London, Washington, bis sie dann im Jahr 2006 als politische Korrespondentin in den Hafen von Phoenix eingelaufen ist und dort jetzt tätig ist, aber auch immer wieder als Moderatorin auftritt und heute Abend am kurzen Zügel alle fest unter Kontrolle haben wird. Schönen Dank, dass Sie uns helfen, diesen Dialog zu betreiben für Arlen. Und jetzt freuen wir uns, Frau Ostner, auf Ihren Vortrag.
Wie geht es zurück? Ja, ich freue mich auch sehr, bin auch aufgeregt, hier zu sein. Ich habe das erste Impulsreferat. Wie wollen wir morgen leben? Im Grunde gibt das Buch von Horst W. Opaschowski, So wollen wir leben, die 10 Zukunftshoffnungen der Deutschen, bereits eine Antwort auf die Frage dieses Abends. Wir, das sind die Deutschen. Allerdings, das Buch bedient, ich muss noch ein bisschen üben, das Buch bedient in Aufmachung und Tonlage journalistische Sehnsüchte nach Gesellschaftsdeutung. Es bietet keine belastbaren Antworten auf unsere Frage. Es bietet nur vereinfachende Momentaufnahmen. Mein Vortrag hat einen anderen, zuverlässigeren Zugang zur Frage dieses Zukunftsdialogs gewählt. Wir schließen von Einstellungen der Deutschen, die im Rahmen von soliden Langzeitstudien seit den 1990er Jahren regelmäßig erhoben wurden, auf die nähere Zukunft. Wir versuchen also, Einstellungsaussagen in die nächste Zukunft zu verlängern. Dabei nehmen wir sehr, sehr vereinfachend an, dass sich die sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen in nächster Zeit nicht wesentlich verändern werden. Wir halten also den Kontext konstant. Der Vortrag bietet nun Daten aus wiederholten Quer- und Längsschnittsuntersuchungen seit 1990 zu Einstellungen der Deutschen. Wir fragen, wie haben sich seit den 1990er Jahren die Einstellungen der Deutschen verändert? Und lässt sich ein Trend erkennen? Werden die Deutschen egalitärer? Werden sie vielleicht schwedischer? Schwedischer würden die Deutschen werden, wenn sich in den Anstellungen ein Trend zu mehr Geschlechtergleichheit, zu einer stärkeren Betonung von Einkommensgleichheit oder zur Betonung einer stärkeren Rolle des Staates bei der Herstellung von Gleichheit abzeichnen würde. Ich beginne auch gleich jetzt die Vorstellung der Daten und beginne mit Einstellungen zu Familie, Arbeit, Arbeitszeit. Auch in unseren Analysen hat die Wichtigkeit der Familie nicht abgenommen. Und dies wird sich in nächster Zukunft auch nicht wesentlich ändern. Allerdings hat sich das, was die Deutschen unter Familie verstehen, erheblich verändert. Und zwar ist es so, dass immer weniger Deutsche, das ist jetzt hier das... Das sind jetzt praktisch die roten Quadrate nach unten. Immer weniger Deutsche wollen und werden in einer Hausfrauenehe leben. Die Zustimmung zur Aussage, dass es einem Vorschulkind schadet, wenn die Mutter erwerbstätig ist, hat langsam aber doch stetig abgenommen. Und allerdings der Anteil der kinderlosen Frauen, und ich kann sagen, was ich hier nicht zeige, auch der kinderlosen Männer ist stetig gestiegen, gerade im Westen. Und wieder, was ich hier nicht zeige, stimmen etwas mehr Männer als Frauen der Aussage zu, dass ein Leben ohne Kinder durchaus vorstellbar bzw. ein gutes Leben sein kann. Mit Ausnahme der Kinderlosigkeit sind wir in den angesprochenen Punkten etwas schwedischer geworden. Ich komme nun zur Arbeitszeit. In Ost- wie Westdeutschland wünschen sich Frauen sehr viel weniger Wochenstunden als Männer. Und westdeutsche Frauen wiederum noch sehr viel weniger Stunden als ostdeutsche Frauen. Westdeutsche Männer wünschen sich dagegen sogar wieder etwas mehr Wochenstunden als mit dem Arbeitgeber vereinbart. Die Arbeitszeitwünsche, vor allem im Westen, spiegeln meines Erachtens durchaus die Einstellung zur Frage, ob die mütterliche Erwerbsarbeit dem Vorschulkind schadet. Wieder. Übrigens sagen das mehr Männer als Frauen. Das finde ich interessant. Die ostdeutschen Frauen kommen dem schwedischen Arbeitszeitmodell 70% der männlichen Arbeitszeit relativ nahe. Aber auch sie wollen jetzt inzwischen tendenziell weniger arbeiten. Wie wichtig ist denn den Deutschen überhaupt die Arbeit im Vergleich zur Wichtigkeit der Familie? Die Arbeit scheint zwischen 2006 und 2013 an Wichtigkeit verloren zu haben. Jedenfalls finden 2013 mehr Menschen die Aussage, dass Arbeit weniger wichtiger sein sollte, gut, beziehungsweise, jetzt mal andersrum formuliert, weniger Menschen finden diese Aussage schlecht. Man kann diese Veränderung als Effekt der noch anhaltenden Konjunktur und dem geringeren Risiko, arbeitslos zu werden oder arbeitslos zu bleiben, interpretieren. Ich komme jetzt zum Punkt Einstellung der Deutschen zur Einkommensungleichheit und zur Rolle des Staates in diesem Feld. Ich schaue, mehr Westdeutsche, als Ostdeutsche stimmen der Aussage zu, dass Einkommensunterschiede einen Anreiz für mehr individuelle Anstrengung oder Leistung darstellen. Hierin nähert sich Ost aber West inzwischen an. Allerdings finden inzwischen Westdeutsche diese Unterschiede weniger gerecht als früher. Zwischen 2006 und 2013, also ich konzentriere mich jetzt auf diesen Teil, zwischen 2006 und 2013 haben sich auf einer Skala von 1 bis 10, also hier von 1 bis 10, wir hören hier bei 5 auf, 1 steht für Einkommensgleichheit, 10 für Einkommensunterschiede als Leistungsanreiz, die Einstellung leicht in Richtung Einkommensgleichheit verschoben. Von den Skalenwerten 4, von Skalenwerten über 4 zu Skalenwerten unter 4. Allerdings, und das finde ich wieder interessant, ist in diesem Zeitraum der Anteil derjenigen, die eher individuelle Anstrengungen beim Einkommenserwerb sehen wollen, leicht gesunken. Die Unterschiede zwischen den Geburtsjahrgängen erscheinen uns nicht so groß. Jetzt kommt der Also mein Vortrag ist so aufgebaut, dass die Punkte immer komplexer werden. Jetzt kommt der Punkt, den Herr Steinfeld gleich aufgreifen wird, nämlich die Gerechtigkeitsvorstellung der Deutschen. Die Rolle, die dem Staat im Unterschied zum Individuum in unserer Gesellschaft zugewiesen wird, hängt auch von Ordnungsvorstellungen der Bürger ab. So von der Antwort, die ein Bürger auf die Frage gibt, was für ihn gerecht ist, oder was eine gerechte Gesellschaft ausmacht. Die Wohlfahrtsstaatsliteratur, mit der ich vertraut bin, ich bin keine Philosophin, unterscheidet zwei Typen von Einstellungen zur Verteilungsgerechtigkeit. Und in meinem Vortrag geht es im Folgenden um Verteilungsgerechtigkeit. Und zwar ist ein Typus von Gerechtigkeitsvorstellung sind ergebnisbezogene Gerechtigkeitseinstellungen. Man kann die sich näher vorstellen, indem man die Frage stellt, empfinde ich mein aktuelles Einkommen als gerecht? Und ich empfinde mein Einkommen als gerecht immer im Vergleich zu, im Verhältnis zu. Vergleiche sind die Basis dieses Empfindens. Ordnungsbezogene Gerechtigkeitsvorstellungen folgen einer anderen Frage, und zwar einer doppelten Frage. Frage A, nach welchen Regeln soll verteilt werden? Soll eher individualistisch verteilt werden, nach dem Prinzip, wer viel leistet, soll auch viel erhalten, oder eher egalitär, nach Prinzipien der Chancen- und Ergebnisgleichheit. Die zweite Teilfrage bei den ordnungsbezogenen Gerechtigkeitseinstellungen lautet, wer soll überhaupt die Verantwortung für eine gerechte Güterverteilung übernehmen? Und auch hier kann man die Antworten kontrastieren, eher der Markt oder eher der Staat. Ich bringe Ihnen jetzt ein Bild zur empfundenen Einkommensgerechtigkeit in Deutschland. Wenn wir uns die das anschauen, sehen wir vor allem, und das ist nicht überraschend, immer noch Niveauunterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland in der Frage empfundener Einkommensgerechtigkeit. Diese Unterschiede sind zwischen 2005 und 2009 geringer geworden. Gleichwohl gibt es im Osten immer noch einen relativ höheren Anteil an Personen, die sich nicht gerecht entlohnt fühlen. Allerdings, und das ist ganz wichtig für die ganze Frage der Gerechtigkeitsforschung und der Einkommensgerechtigkeit, und darüber habe ich gestern beim Spazierengehen auch noch lange nachgedacht, warum das so ist. In ökonomisch prosperierenden Zeiten, und ich würde sagen, die haben wir seit einiger Zeit, immer noch, wie jetzt, steigt das Ungerechtigkeitsempfinden und es sinkt in der Krise. Im nächsten Bild sehen Sie jetzt Ordnungsvorstellungen der Deutschen. Und weil das ein kompliziertes Bild ist, konzentriere ich mich hier nur auf den Egalitarismus. Hier, das ist diese Linie, einmal für Westdeutschland und Egalitarismus für Ostdeutschland und auf den Individualismus. Das ist die sind die Pünktchen hier. Ich erläutere nicht, was mit Askriptivismus und Fatalismus gemeint ist. Schaut man sich das Bild an, finden wir seit der deutschen Einheit einen Anstieg des Egalitarismus im Westen und insgesamt eine Abnahme individualistischer, leistungsbezogener Orientierungen. Wir sehen also einen steigenden Egalitarismus, das ist eine Präferenz für Gleichheit, gleich bei einem gleichzeitig weiter sinkenden Individualismus, das ist so die sinkende Überzeugung, dass man jeder seines Glückes Schmied ist, mit Blick auf Verteilungsfragen. Damit verbunden mit diesem steigender Egalitarismus, sinkender Individualismus, damit verbunden ist der Wunsch nach mehr Staatszuständigkeit. Jetzt sind wir schon beim Staat. Das heißt, mein letzter Punkt, den ich noch etwas ausführlicher behandle, ist einfach die Frage Solidarität oder die Bereitschaft, mehr Steuern zu zahlen. Wären die Deutschen auch bereit, für eine egalitäre Gesellschaft mehr Steuern zu zahlen? In dem Sinne wären wir bereit, schwedischer oder dänischer zu werden. Jetzt können Sie sich das gleich, wenn Sie mir zuhören, schon mal kurz überlegen. Das Problem für mich als empirische Sozialwissenschaftlerin ist, die gerne mit Langzeitdaten arbeitet, ist, dass diese Frage in den Datensätzen nicht vorkommt. Das heißt, ich muss genau das machen, was ich an Opaschowski kritisiere. Ich bringe Ihnen einfach mal ein Blitzlicht. Das kennen die Politiker hier, kennen das vielleicht. Das ist eine Studie, die die neue soziale Marktwirtschaft über Emnet hat machen lassen. Und die Frage ist, ist man bereit, für mehr Gerechtigkeit auch mehr Steuern zu zahlen? 2/3 sagen auf diese Blitzlichtfrage nein. Die Antwort auf eine abstraktere Frage, wie auf die zum Beispiel, ob man bereit wäre für die Schuldenbremse, darf ich nicht mehr sagen, für die Schuldenbremse, für den Schuldenabbau mehr Steuern zu zahlen, dürfte meines Erachtens noch zurückhaltender ausfallen. Das heißt, wir wollen genau wissen, wofür wir die Steuern zahlen. Und Gerechtigkeit ist etwas, wo wir sagen, okay, aber ich sage da gleich noch mehr dazu. Eine Bevorzugung geringerer sozialer Ungleichheit, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, geht nicht ohne weiteres auch mit der Bereitschaft einher, für dieses Ziel auch mehr Steuern zu zahlen oder für dieses Ziel auf eigenes Einkommen zu verzichten. Was wissen wir nun, da ich keine guten Daten habe? Was wissen wir nun überhaupt aus der Forschung zur Steuerzahl- und Umverteilungsbereitschaft? Ich packe das zusammen, weil wir mehr Steuern, um mehr umverteilen zu können, zugunsten benachteiligter Gruppen. Ich zitiere Ihnen jetzt einfach ein paar Befunde und die Daten, das sind oft Modellrechnungen, die erspare ich Ihnen. Es gibt hier zunächst, ich habe 4 Befunde, ich fange erstmal mit 3 Befunden an, die ich interessant finde. Die Bereitschaft zur Umverteilung ist in heterogenen, das heißt zum Beispiel ethnisch, religiös und ökonomisch sehr ungleichen Gesellschaften geringer als in homogeneren. Homogenität kann man auch soziologisch als soziale Dichte näher beschreiben. Soziale Dichte, Homogenität fördert Solidarität. Das ist für uns Wohlfahrtsstaatsforscher immer das Argument, warum es keinen Wohlfahrtsstaat europäischer Prägung in den USA gibt. Befund 2. Oder aber dafür einen in Nordeuropa. Sehr dichte, homogene Gesellschaften. Befund 2. Solidarität nimmt bei Zunahme der Heterogenität, zum Beispiel durch Migration, ein sehr aktuelles Thema für Deutschland, ab. Die Wohlfahrtsstaatsforscher sprechen hier von einem progressiven, einem fortschreitenden Dilemma und vom Wohlfahrtsstaatschauvinismus. Progressives Dilemma: je heterogener die Gesellschaft wird, auch in großzügigen Wohlfahrtsstaaten, umso weniger lässt sich diese Großzügigkeit halten. Wohlfahrtsstaatschauvinismus übersetze ich ganz platt: die Sozialleistungen sind für die eigenen Leute da und die anderen müssen sich verdienen, wenn überhaupt. Befund 3. Mit der Zunahme der Heterogenität werden Leistungsempfänger stärker nach Hilfewürdigkeit differenziert. Also danach, ob man meint, dass der Hilfebedürftige seine eigene Notlage selbst verschuldet hat oder ob der Hilfebedürftige selbst unverschuldet in Not geraten ist. Dies ist, das mag jetzt zynisch klingen, der Vorteil von Kindern und erklärt, weshalb 2/3 der Deutschen, jetzt kommt wieder ein Blitzlicht, bereit sind, zur Bekämpfung der Kinderarmut mehr Steuern zu zahlen. Und was ich interessant fand, nochmal für Leute hier, politische Parteien, dass die linke Anhänger sogar etwas weniger bereit, sind alle 2/3 bereit, aber die Linken etwas weniger sogar als CDU, CSU. Und so weiter. Befund 4, ich komme zum Ende. Wir wissen aber auch, dass Bürger dann eher der Umverteilung zustimmen, wenn sie meinen, von dieser selbst als abgabenzahlender Bürger, das wissen Sie, was das ist, ne? Abgabenzahlender Bürger, zu profitieren. Das ist in Nordeuropa noch ansatzweise der Fall. Es ändert sich auch. Das erklärt auch, warum in Schweden die Konservativen abgewählt wurden und jetzt die Sozialdemokraten dran sind. Die Stärke der nordeuropäischen Länder, damit komme ich wirklich zum Schluss, lag bis jüngst darin, insbesondere die steuerzahlende Mittelschicht durch Sozialpolitik zu entlasten. Nun wirklich mein letztes Bildergebnisse. Wir, die Deutschen, ganz durchschnittlich allgemein, das bin ich auch zuständig fürs Allgemeine, wir sind in unseren Einstellungen selbst im Bereich der Familie etwas egalitärer, weniger freiheitlich individualistisch geworden und werden dies in nächster Zukunft vermutlich auch bleiben. Das Ungleichheits- und Ungerechtigkeitsempfinden ist gestiegen, so auch der Ruf nach staatlicher Abhilfe. Ich habe gesagt, es gibt leider keine Daten zur Bereitschaft, Steuern zum Abbau sozialer Ungleichheit zu zahlen. Aber Studien legen nahe, dass diese, in Deutschland übrigens relativ hohe Bereitschaft, dann abnehmen kann, wenn die Heterogenität einer Gesellschaft steigt und damit die Überschaubarkeit für uns Bürger, was ist in der Gesellschaft los, für wen gebe ich überhaupt, was sinkt, wenn ferner die Schichten, die die Hauptlast der Abgaben tragen, sich ungerecht behandelt fühlen. Solidarität ist eine knappe, voraussetzungsvolle, eine äußerst pflegebedürftige Ressource. Solidaritätsbereitschaft ändert sich, wenn der Kontext sich ändert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, meine Damen und Herren, nach sehr vielen Daten kommen wir jetzt tatsächlich zu allgemeineren. Aber Sie werden es mir nachsehen, dass über die ganz allgemeine Frage, wie wir in Zukunft leben wollen, etwas Vernünftiges zu sagen, auch einen auf Grundsätzliches spezialisierten Philosophen an den Rand der Ratlosigkeit bringen kann. Ich hoffe dennoch, dass meine Überlegungen die Diskussion anregen können. Und ich hoffe auch, dass Sie sehen können, wie einige der Daten, die Frau Ostner uns vorgestellt hat, zusammenhängen mit dem, was ich erläutern werde, obwohl ich nicht mich direkt auf den Vortrag von Frau Ostner beziehen werde. ein Stolperstein in unserer Ausgangsfrage, wie wollen wir morgen leben, ist das Wörtchen wir. Wer sind wir? Man wird den Kreis des fraglichen Wir sehr unterschiedlich weit ziehen können, von kleinen Gruppen bis zur gesamten Menschheit. Und je nachdem, wie weit man den Kreis fasst, wird sich die Frage, wie wir leben wollen, anders stellen. In einer globalen Perspektive, die wir heute immer auch einnehmen müssen, sind ganz andere Dinge dringlich als zum Beispiel in der kommunalen Perspektive einer Stadt, die sich um die Finanzierung ihrer Schwimmbäder sorgt. Doch unabhängig vom Umfang des Kreises bleibt festzuhalten, die Frage, was wir wollen, ist eine andere Frage als die Frage, was ich will, ja auch eine andere als die Frage, was die Summe aller Einzelnen oder die Mehrheit der Einzelnen je für sich will. Das kennen Sie aus dem Kreis der Familie im Kleinen. Wenn man sich als Familie zusammensetzt, um den nächsten Urlaub zu planen, dann sollte es vernünftigerweise nicht um die Durchsetzung der jeweiligen Ausgangsinteressen gehen, sondern darum, dass möglichst alle etwas von der Sache haben. Ich möchte 4 grundsätzliche Punkte sehr stichwortartig ansprechen. Gerechtigkeit, Generationenverhältnisse, Grenzen des Wachstums und Vorstellungen vom guten Leben. Um Missverständnissen vorzubeugen, will ich jedoch eines vorwegschicken. Es gibt vieles in unserer Gesellschaft, das wir als Errungenschaft bewahren oder mit neuem Leben erfüllen sollten. Dazu gehören die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und einer marktförmigen Wirtschaft, das Bekenntnis zu den Menschenrechten, die Segnungen des Sozialstaates, die Lebenserleichterungen durch Wissenschaft und Technik sowie ein reiches Kulturleben, zu dem auch die Offenheit gegenüber anderen Kulturen zählt. Eine Antwort auf die Frage, wie wir morgen leben wollen, wird daher lauten, in dem durch diese Errungenschaften abgesteckten Rahmen. Daraus ergibt sich die Anforderung, stets darauf zu achten, wie sich unser individuelles wie kollektives Tun auf den Rahmen auswirkt, den zu schätzen wir allen Grund haben. Ich komme zu meinem ersten Stichwort, Gerechtigkeit. Wir wollen alle in einer halbwegs gerechten Gesellschaft leben, nur verstehen wir darunter nicht alle das Gleiche. Bezogen auf die Gesellschaft als Ganzes hängt unsere Auffassung von Gerechtigkeit wesentlich davon ab, als was für eine Art von Gemeinschaft wir unsere Gesellschaft primär auffassen oder in was für eine Art von Gemeinschaft wir leben wollen. Sehen wir in ihr in erster Linie so etwas wie eine Aktiengesellschaft, werden wir ökonomische Leistungsgesichtspunkte in den Vordergrund stellen und meinen, jeder solle so viel von der Gesellschaft bekommen, wie er in sie investiert hat und im Übrigen mit seinem Vermögen machen, was er will. Betrachten wir die Gesellschaft zuallererst als eine Solidargemeinschaft, eine Art Familie, werden wir Gesichtspunkte der Bedürftigkeit betonen und versuchen, vorrangig das Los der am schlechtesten Gestellten zu verbessern. Und ist uns am wichtigsten, dass wir in einer Gesellschaft freier und gleichberechtigter Bürger leben, wird unser zentraler Wert der der Gleichheit sein. Schon in der Antike ist gesehen worden, dass es einen konstitutiven, einen wesentlichen Zusammenhang zwischen Demokratie und Gleichheit gibt. Natürlich ist sofort zu fragen, Gleichheit von was? In der liberalen Tradition wird die Gleichheit hinsichtlich fundamentaler Freiheitsrechte betont. Aber der Wert von Rechten und demokratischen Partizipationsmöglichkeiten, der Wert hängt davon ab, ist daran gebunden, dass man diese auch tatsächlich wahrnehmen kann. Das erfordert gewiss nicht ökonomische Gleichheit, aber ein befriedigendes Auskommen für alle. Und zu große ökonomische Ungleichheiten bilden eine Gefahr für die Demokratie, weil sie regelmäßig auch im politischen Raum zu Machtasymmetrien führen und Entsolidarisierungen Vorschub leisten. Zur effektiven Wahrnehmung zentraler Rechte und der Beteiligung an der demokratischen Selbstbestimmung sind zudem neben der materiellen Absicherung insbesondere Bildung und Informiertheit wichtig. Im Fluchtpunkt dieser Überlegungen steht die Vorstellung, dass in einem demokratischen Gemeinwesen möglichst alle einen annähernd gleichen Zugang zu grundlegenden materiellen wie immateriellen Voraussetzungen für ein Leben haben sollten, in dem sie ihre je besonderen Fähigkeiten entfalten können. Nun tendiert die Umsetzung von Gerechtigkeitsidealen leider dazu, neue Ungerechtigkeiten zu schaffen. Man könnte das an Beispielen wie der Mütterrente und der Rente mit 63 illustrieren, aber darauf will ich verzichten. Diese Reformvorhaben leiten jedoch zum zweiten Stichwort über Generationenverhältnisse. Der sich gegenwärtig vollziehende demografische Wandel, man sieht das in gewisser Weise auch hier am Publikum, Der sich gegenwärtig vollziehende demografische Wandel gehört zu den größten Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht. Er hat mindestens zwei Aspekte: den Anstieg der mittleren Lebenserwartung durch den Rückgang der Alterssterblichkeit und die Rückläufigkeit der Geburten. Der Umstand, dass wir im Schnitt älter werden, ist an sich erfreulich. Es gibt besondere Schwierigkeiten bei der stetig größer werdenden Gruppe der Hochbetagten. Die Zunahme degenerativer Erkrankungen ist ein bekanntes Beispiel dafür. Bei den Menschen im dritten Lebensalter, also ungefähr zwischen 60 und 80, wird es darauf ankommen, dass sie ihre Fähigkeiten für sich und andere einbringen können, was für viele die Möglichkeit eines längeren Berufslebens mit sanfteren Übergängen in den Ruhezustand oder Ruhestand einschließen sollte. Ich glaube jedoch, dass das weit größere Problem des demografischen Wandels der Umstand ist, dass immer mehr Alten immer weniger Junge gegenüberstehen. Die vielen sehr tiefgreifenden Probleme, die damit verbunden sind, werden andere kompetenter erörtern können als ich. Hohe Staatsschulden halte ich nur dann für ethisch akzeptabel, wenn sie für Zukunftsinvestitionen aufgenommen werden. Das umlagenfinanzierte Rentensystem dürfte ohne eine Umkehr des demografischen Trends nicht zu halten sein. Sonderlich gerecht ist es ohnehin nicht, unter anderem, weil es Eltern gegenüber Kinderlosen benachteiligt. Nicht nur in Bezug auf das Rentensystem, sondern auf die Gesellschaft insgesamt spricht der Soziologe Franz Xaver Kaufmann zu Recht von einer strukturellen gesellschaftlichen Rücksichtslosigkeit gegenüber Familien. Es ist wichtig, dass dies nicht einfach ein individualethisches, sondern ein soziales Problem ist, ein Problem der Verfasstheit von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Aus der Binnensicht eines Wirtschaftsunternehmens, aber zum Beispiel auch einer öffentlichen Einrichtung wie der Universität, muss das Kinderhaben als reine Privatangelegenheit erscheinen. Doch während die Entscheidung für Kinder tatsächlich eine private Angelegenheit ist und bleiben muss, sind Kinder selbst auch ein öffentliches Gut, für das die Gesellschaft als Ganze aufkommen sollte. Viele werden zustimmen, dass es wünschenswert wäre, wenn die nachwachsenden Generationen nicht schlechter als die gegenwärtigen durch Maßnahmen gestellt würden, die die gegenwärtigen zu verantworten haben. Mehr als alles andere betrifft dies den Umgang mit der natürlichen Umwelt, weil hier irreversible Schäden drohen. Doch solche Grundsätze können nur dann handlungswirksam werden, wenn wir ein anderes Verhältnis sowohl zur Zukunft wie zur Vergangenheit gewinnen. Wir schulden nicht nur Künftigen etwas, sondern ebenso denen, die uns vorausgegangen sind. Würden wir den uns überlieferten Reichtum neben dem natürlichen auch den kulturellen verpulvern, würden wir uns nicht nur an den Nachwachsenden vergehen, sondern auch ein Beispiel eklatanter Undankbarkeit abgeben. Verpflichtungen gegenüber zukünftigen wie vergangenen Generationen anzuerkennen, setzt freilich voraus, dass wir uns als Mitglieder einer generationenübergreifenden Gesellschaft erleben können. Mit Blick auf die Zukunft ist das aber im Allgemeinen leichter, wenn man Kinder und Enkel hat, sodass das Kippen der Generationenbalance genau die Bedingungen zu zerstören droht, die für ihre Wiederherstellung nötig wären. Und da wir schon einmal bei Großthemen sind, schiebe ich gleich mein drittes und vermutlich strittigstes Stichwort nach: Grenzen des Wachstums. Zumindest die stofflichen Ressourcen der Erde sind begrenzt. Dass sie sich dauerhaft durch technologische Innovationen werden substituieren lassen, erscheint mir zweifelhaft. Obwohl sich manch düstere Prognose nicht bewahrheitet hat, wäre es fahrlässig, blind an die Unerschöpflichkeit der Natur wie der technischen Kreativität des Menschen zu glauben. In jedem Fall wäre es klug, sich auf Zeiten schrumpfenden und am Ende ganz ausbleibenden ökonomischen Wachstums einzustellen. Wir sind darauf jedoch in keiner Weise vorbereitet, weder ökonomisch noch politisch noch mental. Wachstum ist das Schmiermittel in unserer Gesellschaft, nicht zuletzt, weil sich nur mit ihm Verteilungskämpfe eindämmen lassen. Trotzdem habe ich nie verstanden, warum eine gute Gesellschaft und ein gutes Leben nicht auch ohne Wachstum möglich sein sollen, sofern einmal ein bestimmtes Wohlstandsniveau erreicht ist. Schließlich sucht ein ganz auf Wachstum ausgelegtes Wirtschaftssystem nicht Zufriedenheit herzustellen, sondern schürt Unzufriedenheit, um den Konsum anzukurbeln. Es ist auf eben jenes Mehrhabenwollen angewiesen, in dem Aristoteles das Laster gesehen hat, das der Tugend der Gerechtigkeit konträr gegenübersteht. Alle müssen nach Geld und einträglichen Positionen streben. Das führt zu einer Motivationsstruktur, die von äußeren Anreizen abhängt und auf Kosten intrinsischer Antriebe geht, wie sie uns bewegen, wenn uns daran liegt, eine Arbeit gut zu machen oder uns für andere und das Zusammenleben einzusetzen. Das Ganze erzeugt eine Art Dauerstress, der uns nicht guttun kann. Eine der vielen Folgen davon ist ein Mangel an Zeit und Muße. Von beidem möchten die meisten mehr haben. Interessanterweise Frauen mehr als Männer, wenn man die Daten von Frau Ostner nimmt. Nur sind sie selten bereit, dafür ihre materiellen Ansprüche zu überdenken. Anzustreben wäre dagegen, unsere Vorstellungen davon, wie wir leben wollen, vom Verlangen nach immer mehr materiellem Wohlstand abzukoppeln. Das lässt sich gewiss leichter proklamieren, wenn man genug hat, sodass auch hier wieder Gerechtigkeitsfragen hineinspielen. Gerade bei dieser Erwägung wird man fragen müssen, wer mit dem Wir in wie wollen wir leben gemeint ist. Doch woran soll uns liegen, wenn nicht am materiellen Wohlstand? Und was sollen wir mit mehr Zeit, vor allem mit der gewonnenen Lebenszeit, sinnvoll anfangen? Diese Fragen führen mich zu meinem letzten Punkt, den schon mehrfach angesprochenen Vorstellungen von einem guten Leben. Es gibt natürlich eine Vielzahl solcher Vorstellungen und der Philosoph hat keinen privilegierten Zugang dazu, sie zu bewerten. Für die meisten dürften gelungene zwischenmenschliche Beziehungen besonders wichtig sein. Ich möchte jedoch eine etwas andere Art von Überlegung zur Diskussion stellen. Auch sie ergibt sich vor dem Hintergrund der Ökonomisierung vieler Lebensbereiche. Wer diese Ökonomisierung beklagt, nimmt Anstoß am Eindringen von ökonomischen Bewertungsmaßstäben in Lebensbereiche, die im Kern anderen Maßstäben genügen sollten. An der Universität erleben wir dies als Kollateralschaden des Bologna-Prozesses und ähnlicher Agenten. Stehen in Studium und Wissenschaft das Sammeln von Credit Points oder Drittmittelquoten im Vordergrund, befördert dies die Umstellung von intrinsischer auf äußerliche Motivation. Es bildet sich eine Haltung heraus, die jeden fragen lässt, und was bekomme ich dafür? Doch Studium und Wissenschaft sind immer auch Selbstzweck, etwas, von dem man als solchem etwas wollen und von dem man sich zugleich fordern lassen muss. Sie bilden Tätigkeitsfelder mit einer eigenen Geschichte und internen Wertmaßstäben, an denen sich zu orientieren eine mögliche Quelle für bereichernde Erfahrungen ist, die nicht der ökonomischen Triebstruktur unterliegen. Diese Beobachtung kann auf eine Vielzahl anderer Felder übertragen werden. Was ist der Wert oder was sind die Werte, so müssen wir fragen, um deren Willen sich bestimmte Praktiken und Lebensbereiche allererst herausgebildet haben und bewahrt zu werden verdienen. Wozu haben wir zum Beispiel öffentlich subventionierte Theater? Sicherlich auch, weil es Menschen Vergnügen bereitet, ins Theater zu gehen. Doch was ein gutes Theater ist, bemisst sich nicht einfach daran, wie gut es besucht wird, sondern an den in der Theatertradition ausgebildeten und natürlich ständig neu auszuhandelnden Gelingenskriterien. Kulturelle Einrichtungen wie Theater haben einen Bildungsauftrag und sie sind immer auch mit bestimmten Lebensauffassungen verbunden, mit denen sich auseinanderzusetzen, unseren eigenen Erfahrungshorizont vertieft. Ähnlich liegt der Sinn der Bewahrung des historischen Baubestands unserer Städte nicht einfach darin, dass alte Städte netter anzuschauen sind, sondern dass sie einen geschichtlichen Resonanzraum bieten, der unser Leben vielschichtiger macht. Dieses Gedankenmuster ließe sich auch an weniger bildungsbürgerlichen Beispielen von der Gartenpflege über den Sport, dem Engagement in der Gemeinde, dem Einsatz für eine politische Partei oder anderen sozialen und beruflichen Tätigkeiten erproben. Stets geht es um die Bestimmung von Tätigkeitsformen, zu denen eigene Werte und eigene Weisen, etwas gut zu machen, gehören. Und wie angedeutet, meine ich, dass die aktive Partizipation an solchen Werten ein wesentliches Element eines guten Lebens ist. Wie wollen wir also morgen leben? In einer gerechten Gesellschaft, einer Gesellschaft von sich überlappenden und einander respektierenden Generationenfolgen, einer Gesellschaft, die unter der Voraussetzung eines relativ hohen Wohlstandsniveaus nicht auf Wachstum angewiesen ist, sondern in der die Menschen statt dem Erwerb immer neuer Dinge nachzujagen, mit mehr Zeit, je nach Bedürfnis und Begabung, sinnvollen Tätigkeiten nachgehen, die mit jeweils eigenen Maßstäben des Gelingens verbunden sind. Das wäre gewiss nicht alles, aber doch ein Anfang. Vielen Dank.
Wo ist Sie meinen Platz? Gut. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Geht's Ihnen gut? Perfekt. Darf ich mal die Hände von den Abgeordneten bitte kurz sehen? Mhm. Und die anderen? Okay, keine anderen. Perfekt. Dann sind wir quasi unter uns. Dann nehmen wir das gar nicht so streng mit den Abgeordneten. Ich darf Ihnen einen schönen guten Abend wünschen. Herr Professor Tangermann hat das schon in unnachahmlicher Weise gemacht und die Hälfte unseres Podiums und natürlich auch unsere Intention heute Abend vorgestellt. Ich möchte nur zwei Dinge ergänzen. Diese Fragestellung, wie wollen wir morgen leben, hat mich auch auf ein paar Fragen gefragt. Denn diese Frage öffnet ja den Blick für ganz viele andere Dinge. Die Frage ist, wer ist wir? Das hat Professor Steinfarth gerade angesprochen. Und wann ist eigentlich morgen? Beginnt morgen schon heute oder erst übermorgen? Das heißt, wie viel Zeit haben wir noch, über das Morgen nachzudenken? Und die Frage von Wollen angesichts dessen, was alles in unser Leben eingreift, ist auch ein schwieriger Punkt, über den wir uns gleich ein bisschen austauschen wollen. Und natürlich haben wir die vielen Facetten des Wie. Auch das müssen wir tatsächlich in den Blick nehmen. Sie sehen, wir haben uns sehr viel vorgenommen. Und weil das so ist, ist das ganz gut, dass das heute Abend der Auftakt einer Reihe ist, eines langfristigen Dialoges. Sie haben es schon gehört von Professor Tangermann, die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, gemeinsam in Kooperation mit der Volkswagen-Stiftung, aber eben auch unter dem geneigten Auge des Landes Niedersachsen, schauen zusammen, was die Zukunft heute, morgen und übermorgen bringen kann. Zukunft ist ein Thema, das auch Politik längst für sich entdeckt hat. Er hat das seit sehr vielen Jahren ganz oben auf seiner Agenda, Ministerpräsident Stefan Weil, der Sozialdemokrat. Als ehemaliger Stadtkämmerer und Oberbürgermeister dieser Stadt hier in Hannover weiß der Jurist, übrigens in Göttingen studiert, natürlich ganz genau, dass man Zukunft auch bezahlen können muss. Das heißt, Ideen allein reichen nicht. Man braucht ein bisschen Spielraum, um Ideen auch umzusetzen. Schön, dass Sie da sind, Herr Ministerpräsident, und doppeltes Heimspiel für Sie als lebenslanger Hannoveraner, obwohl in Hamburg geboren, aber natürlich mit den vielen Funktionen, die Sie ja haben. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Ja, meine Damen und Herren, wenn ein Jurist, eine Soziologin und ein Philosoph miteinander über Zukunft reden, dann braucht es auch einen Ökonomen, der die Sache für uns erdet, sage ich jetzt einfach mal salopp. Professor Stefan Claßen ist heute Abend bereit, das für uns zu übernehmen, um uns, ich würde mal sagen, die Rechnung aufzumachen, uns allen. Er hat an der Harvard University in Massachusetts studiert und promoviert. Er berät seit sehr vielen Jahren die Weltbank in Washington und er ist seit 2003 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität zu Göttingen, hat dort einen eigenen Lehrstuhl. Herzlich willkommen auch Ihnen und ich darf die Dame und Herren Professoren und den Herr Ministerpräsidenten jetzt aufs Podium bitten, damit wir ein bisschen einsteigen können in die Debatte. Also vielleicht an meine Seite kommen. Ja, perfekt. Ich darf an dieser Stelle, während wir hier unsere Plätze noch einnehmen, für Sie den Hinweis geben, meine Damen und Herren. Wir haben mehrere Mikrofone vorbereitet. Nach einem kleinen Entree, das wir hier oben auf dem Podium machen, würden wir sehr gerne tatsächlich, so wie auch die Veranstaltungsreihe es vorsieht, mit Ihnen ins Gespräch kommen. Das heißt, uns Ihren Fragen öffnen und möglicherweise auch Ihren Anregungen, diese dann mit Ihnen diskutieren. Beginnen wir mal. Herr Ministerpräsident, Herr Weil, wenn ich so salopp werden darf, das Streben nach Glück gilt seit Aristoteles als das Prinzip des Lebens schlechthin. Was bedeutet eigentlich für Sie Glück?
Ich kann anschließen an das allererste Chart von Frau Ostner. Wenn ich das recht gesehen habe, waren die ersten vier genannten Hoffnungen allesamt solche, die mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben. Mhm. Und ich glaube, wie bei allen anderen Menschen auch, sind für mich, Sie sagten es, funktionierende zwischenmenschliche Beziehungen ganz wichtig. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, der für mich sehr wichtig ist. Ich glaube wirklich, dass sich Menschen über eine Aufgabe und vor allen Dingen auch über Arbeit selbst verwirklichen. Das ist jedenfalls so mal das Resümee meines bisherigen Lebens. Mhm. Wenn beides zusammenpasst und man obendrein gesund ist und keine existenziellen Nöte haben muss, dann finde ich, sind alle Voraussetzungen für Glück vorhanden.
Okay. Fein. Dann gucken wir mal, wir prüfen dann noch sozusagen über den Abend, wie weit das bei allen hier noch einzuhalten ist. Herr Claßen, wir wissen oder viele glauben zu wissen, dass Geld allein nicht glücklich macht. Dennoch ist es sowas wie die Triebfeder oder eine der Triebfedern unserer Gesellschaft. auch wenn das so ein Widerspruch ist, aber warum bleibt das immer bestehen? Wird das irgendwann mal aufgelöst?
Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Also zum einen wissen wir tatsächlich, dass zum Beispiel aus der soziologischen und ökonomischen Zufriedenheitsforschung, dass die Zunahme an Geld einen immer kleineren Zunahme an Zufriedenheit und Glück mit sich bringt. Und von daher würde man denken, könnte es Grenzen geben. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass, was als besonderes Unglück empfunden wird, ist Geld zu verlieren, das heißt also zurückzugehen. Und das heißt also, das führt eben wiederum so ein bisschen zu dieser Frage, dass wir uns offensichtlich das, was wir jetzt haben, das nehmen wir als selbstverständlich hin. Wenn es uns genommen wird, sind wir sehr unglücklich. Was dazu hilft uns ein bisschen und das führt dann eben auch wieder zur Bedeutung der Verteilungsfrage. Solange wir uns in einem Verteilungswettbewerb sehen, wollen wir weiter mehr Einkommen haben. Und von daher müssen, wenn wir das in einer besser auflösen können, können wir vielleicht auch Fortschritte machen, dass wir etwas weniger Geld für das Glück brauchen.
Okay, aber das ist wahrscheinlich noch ein mittel- bis sehr weiter Weg. Frau Ostner, Herr Ministerpräsident Weil hat es angesprochen. Arbeit ist auch einer der Momente, die uns glücklich machen können, nicht allein. Aber Ihre Folien sagen uns auch, zu viel Arbeit erschreckt die Menschen. Ist das irgendwie auflösbar als Widerspruch?
Naja, was in den Daten rauskommen, ist, dass insbesondere die westdeutschen Frauen mehr Zeit haben wollen, um mit Familie zu sein. Jetzt kann man natürlich sagen, das hängt an den institutionellen Rahmenbedingungen, aber ich würde sagen, das ist auch ein Effekt noch von Wohlstand, dass man sich noch leisten kann, mit 1,5 Einkommen auch weniger zu arbeiten. Das ist noch so. Noch sind in Westdeutschland nicht die Haushalte gezwungen, 2 Vollzeiterwerbstätige zu haben. Also Arbeit, was mir sehr gut gefallen hat an Herrn Weil, war dieser Hinweis, dass es der Lob der dritten Sache, dass die Arbeit etwas ist, was die Menschen zusammenbringt, über das man sich verständigt. Das gilt aber für mich auch für die Sorgearbeit. Also wir neigen dazu, jetzt schaue ich den Ökonomen an, die Erwerbsarbeit zu hoch zu werten und die Sorgetätigkeiten, die anfallen, sind auch eine dritte Sache, die vielleicht zu wenig Anerkennung bringen, insbesondere wenn wir nur noch fragen, warum arbeiten die Menschen nicht Vollzeit. Aber auch das ist ganz wichtig für das Wohlbefinden. Und wir wissen, dass alte Frauen besser altern, weil sie bis ins hohe Alter gelernt haben, ihren Alltag zu bewältigen, auch mit anderen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Ihre Antwort war, so ungefähr. Sie haben mich gefragt, wie steht's mit der Arbeit? Familie und Arbeit ist jeweils wichtig. Und Männer, die keine Partnerinnen haben, altern schlecht und die Selbstmordraten sind höher. Das hat schon der alte Soziologe Dürkheim festgestellt. Das gilt für immer noch. Also jetzt habe ich eine lange Antwort gegeben.
Ja, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist ja ein Abend, wo wir uns Zeit nehmen wollen, über die Dinge nachzudenken. Und insofern bin ich froh um Ihre Antwort, Professor Steinfarth. Nachdem wir so viel gehört haben, Familie, Geld, Arbeit, so viele Vorstellungen von Glück, die wir irgendwie zusammenbringen können. Wird es angesichts dieses breiten Spektrums jemals so etwas wie einen gemeinsamen Befund für gutes Leben geben können? Oder ist es einfach wirklich so, dass am Ende jeder mit seiner Vorstellung allein bleibt?
Ich denke, das, was jetzt aufgebracht worden ist, zwischenmenschliche Beziehungen, das ist etwas weiter als Familie. Familie ist eine Ausformung davon. Und Arbeit oder besser gesagt eine Aufgabe haben, denn bei der Arbeit kommt es ja auch darauf an, was für eine Arbeit es ist. Ja, es kann auch, wie man früher gesagt hat, eine entfremdete oder eine schlechte Arbeit sein. Ja, also es muss auch eine sein, die mit Sinnvorstellungen verbunden ist. Das sind beides Vorstellungen, die zumindest in unserer Gesellschaft und das auch in langer historischer Perspektive relativ konsensfähig sein dürften. Ja, also da muss man nicht mit der Idee kommen, dass jeder seine je eigenen besonderen Vorstellungen hat, wie man glücklich werden kann, was ein gutes Leben ist. Diese besonderen Vorstellungen, die werden sich eher beziehen auf die Art und Weise, wie man zwischenmenschliche Beziehungen, Arbeit, Aufgabe und so weiter ausformt. Ja, aber dass die jetzt genannten Dinge für unser Leben, zumindest in Gesellschaften wie unseren, wichtig sind, das ist unstrittig. Man kann natürlich eine viel weitere Perspektive, was für einen Philosophen naheliegen mag, einnehmen und dann zum Beispiel darauf hinweisen, dass Arbeit, jedenfalls im Sinne einer mühsamen körperlichen Arbeit, bei Philosophen in der Antike verpönt war. Und nicht nur bei Philosophen in der Antike, sondern bei den wenigen freien Bürger, die halt andere hatten, die für sie gearbeitet haben. Das ist ein Wandel, der sich historisch wahrscheinlich erst mit dem Christentum und im Mittelalter ergeben hat, dass wir so sehr an Arbeit als Sinnerfüllungsraum hängen. Ja, im Prinzip könnten wir uns da andere Dinge vorstellen. Hängt ein bisschen davon ab, wie man Arbeit definiert, aber Einsatz für das Gemeinwesen, für das Zusammenleben, für die Umwelt und so weiter. Das sind ja alles Räume, die nicht an Arbeit gebunden sind und die gerade, um das ein bisschen zu erden, in einem Alter, wo man nicht mehr voll im Berufsleben ist, sehr wichtig werden. Ja? Und deswegen wäre es auch für unsere längerfristige Perspektive gut, wenn wir uns nicht nur über Arbeit definierten.
Mhm. Ja? Sondern auch über Familie. Über Familie hat Frau Ostner uns sehr breit Auskunft gegeben. Sie haben auch in Ihrem Vortrag erwähnt, dass sich das Bild oder der Begriff von Familie durchaus in Wandlung befindet, schon seit vielen Jahren. Was ich mich frage, wie viel Veränderungspotenzial steckt da weiterhin drin? Denn wir denken ja weiter und das ist ja auch wichtig, gerade zum Beispiel für Politik zu wissen, wie sieht das Gegenüber aus in der Gesellschaft?
Es gibt sicher, also ich habe ja 3 Punkte gemacht, das Hausfrauenmodell ist sicher auf dem Rückzug. Das gilt irgendwann auch für Westdeutschland. Und was sich noch nicht ganz durchgesetzt hat, ist die 2 voll erwerbstätigen Familien, wenn die Kinder unter 3 sind. Das dauert noch. Und wenn man sich Umfragen anschaut in Nordeuropa, dann sagen auch dort die Leute, sie hätten gerne mehr Zeit. Die Familie ändert sich, also was diese Dimension betrifft, in Deutschland. Aber nicht nur in Deutschland, steigt auch die Vorstellung, dass man ohne Kinder glücklich werden kann. Und das ist natürlich für Ihre Frage der Generationengerechtigkeit, das ist natürlich prekär. Auf der anderen Seite haben uns gerade die Krisenländer, und jetzt nehme ich die USA nach dem Zusammenbruch der Immobilienblase, gezeigt, dass oder Griechenland aktuell, für die arbeitslosen jungen Leute, ist das Vorhandensein einer Familie, wo sie zurückkehren können, wenn sie arbeitslos sind, total wichtig. Es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt Die Akkordeonfamilie, die zeigt, wie Familie gerade auch in Zukunft angesichts von Krisen, die nicht vorhersah, atmet und die erwachsenen Kinder wieder aufnimmt. Mit einer Ausnahme, in diesem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Trouble in Paradise. Das ist Schweden. Dort haben sich Eltern und Kinder über den Wohlfahrtsstaat darauf geeinigt, dass ab 18 ist die Familie nicht mehr für die Kinder zuständig. Das heißt, es gibt weder die Erwartung von den Kindern an die Eltern, dass die Familie sie im Fall von Arbeitslosigkeit aufnimmt. Sie haben 30% Jugendarbeitslosigkeit. Das darf man nicht vergessen in Schweden. In Finnland ist sie etwas. Die Familie nehmen die nicht auf, sondern erwarten, dass der Staat das abdeckt. Insofern ist es ganz spannend, weil ich habe vorhin gesagt, ich halte den Kontext konstant. Wenn wir eine massive Krise kriegen, ist die Familie die atmende Institution, die dann vielleicht notwendig ist und wieder aufnehmen muss, ohne dass man das je gedacht hat. Insofern, Familie ändert sich, sie wird nicht verschwinden und ich hoffe, dass sie als Solidargemeinschaft auch erhalten bleibt, gleichzeitig nicht ausgenutzt wird.
Weil Sie es gerade ansprechen, so dass das Gefühl, was wir aus der Familie heraus haben und im Grunde genommen ja dann auch Richtung Gesellschaft projizieren. Ich würde da gerne auch nochmal den Ökonomen bringen. Eine der Slides, die Frau Professor Ostner hatte, bezog sich ja auf den, ich sage jetzt mal, Zukunftsforscher-Papst, ganz salopp in Deutschland, Herrn Opaschowski, der da eine Zahl drin hatte, 86% wünschen sich mehr Wir-Gefühl als Ego-Kult. Jetzt muss man natürlich fragen, wenn wir uns ganz ehrlich machen, wie weit sind wir denn davon noch entfernt? Also sind tatsächlich diese Bilder, die wir so projizieren, irgendwie in der Realität abzubilden?
Da gibt's, würde ich gerne 2 Punkte zu sagen. Zum einen, anschließend das, was Frau Ostner gesagt hat, sehe ich diesen Befund der sich ändernden Familie gar nicht so negativ und problematisch, sondern eher im Grunde das, was sich ja wirklich auflöst, ist diese traditionelle Partnerschaft. Ne? Das ist ja im Grunde, es gibt andere Lebensformen, aber Familie die Bindung zwischen Eltern und Kindern ist tendenziell meines Erachtens auch besser geworden und nicht schlechter. Die zwischen den Generationen ist auch tendenziell besser geworden. Die Verbindung zwischen Vätern und ihren Kindern, ob sie mit ihrer der Mutter der Kinder zusammenleben oder nicht, ist auch tendenziell besser geworden. Das heißt also, in vielen Befunden ist die Familie einfach sehr viel stärker geworden als nur in unterschiedlichen Arten der Partnerschaftsorganisation. Und das finde ich auch durchaus nicht grundsätzlich negativ zu sehen. Das heißt natürlich, und dass wir auch dann gesellschaftspolitisch und sozialpolitisch darauf reagieren müssen, dass eben da Leute auch aufgefangen werden. Also insbesondere, was passiert bei Scheidungen, was passiert mit den Kindern und so weiter. Und das sind natürlich Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Jetzt ist es zur Frage ganz konkret, wie weit sind wir im Wir-Gefühl? Natürlich ist, und hier kann man natürlich leicht den Ökonomen karikieren, ist sozusagen in unserer ökonomischen Welt ist, leben, tun wir immer noch so, als ob wir eine sehr ich-bezogene Art des Wirtschaftens propagieren. Wobei, wenn man so ein bisschen hinter den Horizont schaut, auch in der Wissenschaft, sowohl bei meinen Kollegen bei der Betriebswirtschaftslehre als auch bei den Kollegen der Volkswirtschaft, sieht man, dass in den Unternehmen Förderung von Solidarität, Teamarbeit, Art und Weise, wie man intrinsische Motivation schafft, deutlich wichtiger und auch erfolgreicher ist, als einfach nur alles sozusagen nach den Standardmodellen auszurichten, den wir manchmal unseren Studenten erzählen, zumindest in der Grundvorlesung, bevor wir ihnen dann später erklären, warum das Standardmodell doch sehr viel komplexer ist. Das Gleiche auch, wie experimentelle Forschung zeigt, dass wir tatsächlich deutlich solidarischer sind, als wir uns den Menschen vorstellen. Und die Politik oder beziehungsweise wir als Gesellschaft dann eben auch diese Reservoire mehr nutzen müssen. Denn dadurch kann auch wirtschaftlicher Erfolg geschaffen werden, der eben eher auf dieser Solidarität selbst im engen wirtschaftlichen Bereich in der Firma, im Betrieb aufbaut.
Mhm. Herr Weil, Sie wollten auf jeden Fall zur Familie reagieren.
Ja, ein bisschen wollen wir uns ja hier oben auch streiten.
Und, auf jeden Fall, bitte.
Ich bin noch nicht sicher, ob ich Ihre Auffassung teilen kann, dass es doch eigentlich ganz gut ist, wenn sich ein, sagen wir mal, zu eng verstandener Familienverband auflöst. Abstrakt stimme ich Ihnen zu. Konkret habe ich einige Erfahrungen aus meiner Zeit als Oberbürgermeister ganz gute Erinnerungen. Zum Beispiel die, dass in einer Stadt wie Hannover, wenn ich es recht entsinne, ungefähr 40% aller Kinder in alleinerziehenden Haushalten aufwachsen. 40%. Es mögen etwas weniger sein, legen Sie mich nicht auf die Zahl fest, aber wirklich ein ganz markanter Anteil. Die Erfahrung, die ich in Erinnerung habe, das zählt immer zu den typischen Testfragen, wenn ich Kitas besucht habe, dass zum Beispiel ganz viele Väter im ersten Kindergartenjahr ausziehen. Und was das dann mit den Kindern macht. Bei allem guten Willen der beiden Eltern. Auch, dass die durchschnittliche Lebenserwartung einer Ehe, wenn ich es recht entsinne, bei etwa 11,5 Jahren liegt. Also Gemeinschaft fürs Leben, das ist sie in den wenigeren Fällen. Meistens handelt es sich tatsächlich um eine Lebensabschnittsgemeinschaft. Und ich will damit natürlich nicht irgendwie sagen, früher war alles besser. Sicherlich sind früher viele Menschen ganz unglücklich zusammengeblieben, weil man nun mal zusammengeblieben ist. Dessen bin ich mir sehr bewusst. Aber dass mit solchen Erfahrungen von Anfang an durchaus ein gerütteltes Maß an Unsicherheit bei relativ vielen jungen Leuten verbunden sein kann und dass das durchaus eine Erfahrung ist, die sich dann im späteren Leben dann auch im Hinterkopf bewahrt, das glaube ich schon. Oder lassen Sie mich ein letztes sagen, was mir sozusagen als ja schon ein bisschen als Warnsignal eigentlich auch so im Kopf ist, dass es nämlich doch so zu sein scheint, dass Menschen immer später sich entscheiden, tatsächlich angekommen zu sein, Eltern werden zu wollen, auch zu heiraten, wenn man das mal als Entscheidung nimmt, immer zusammenzubleiben. Und das alles führt irgendwie für mich dazu, dass wir uns schon auch Gedanken darüber machen müssen, was führt eigentlich dazu, dass wir ein zunehmendes Problem mit Bindungen haben. Und das empfinde ich als eine sehr unbequeme Frage, die nicht für zu viel Glück in unserer Gesellschaft spricht.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall den Philosophen an der Stelle mit reinbringen, weil der uns vielleicht die Antwort liefern kann, warum wir uns... Nein, das ist gut. Er ist ja der Mann, der alles weiß. Das ist hier so gesagt worden. In dem Fall müssen wir uns darauf festhalten. Nein, Herr Steinfeld, aber im Ernst gefragt. Wir entscheiden uns später. Wir empfinden von Jugend an mehr Unsicherheit, wie Herr Weil sagt. Wir sind keineswegs so aufgehoben, wie wir uns früher glaubten. Und dann haben wir noch sowas wie Amazon, Google und Co., denen eigentlich unser Leben fast gehört, wenn wir es denn zulassen. Das sind irgendwie bedrohliche Zustände. Wie kommen wir denn da raus?
Ich bin ganz erstaunt, was man Philosophen heutzutage zutraut. Darauf kann ich natürlich etwas sagen, aber ich sollte doch unterstreichen, dass ich das eher als interessierter Bürger tue, denn Kraft meiner Fachkompetenz als Philosoph. Und als interessierter Bürger will ich gerne ein, zwei Bemerkungen dazu machen. Zum einen ergänzend zu dem kleinen Disput zwischen Herrn Klaasen und Herrn Weil. Ich finde auch in meiner Lebenswirklichkeit gerade beunruhigend, dass es eine immer weiter ausgehende Schere zwischen Menschen mit Kindern und ohne Kinder gibt. Ja, das gilt gerade im Bereich der akademischen Berufe, gerade bei meinen weiblichen Kolleginnen, wo über 40% keine Kinder haben. Und damit mit einer ganzen, ein riesigen Spektrum an Lebensfragen, Lebenswelt gar nicht mehr vertraut sind. Ja, das ist, finde ich, ein auch gesellschaftliches Problem. Ob die dabei glücklich oder unglücklich sind, ist eine zweite Frage. Aber gesellschaftlich ist es ein Problem, wenn wir dieses Auseinanderdriften haben. Das hatte ich in dem zweiten größeren Teil meiner Einlassungen andeuten wollen. Der andere Punkt, den Sie jetzt ansprechen, führt vielleicht auf ein tieferes Problem. Wir sind sehr stark orientiert in unseren Gesellschaften am Leitbild des selbstbestimmten, sein eigenes Leben bestimmenden Menschen, der dies aus sich selbst heraus kann und dafür anderer nicht bedarf. Das wird nicht nur durch Leitbilder in den verschiedenen Medien befördert, sondern auch durch gesellschaftliche Strukturen, die das erleichtern, ja. Und auch wenn das ein bisschen rückwärtsgewandt klingen mag, frage ich mich zunehmend, ob das nicht ein einseitiges Leitbild ist. Ja, ob wir nicht dazu tendieren, unsere Selbstbestimmungsfähigkeit zu überschätzen und zu gering zu veranschlagen, unsere Angewiesenheit auf Bindungen, Einbindungen in unterschiedliche Kontexte. Das kann Familie sein, das kann ein Arbeitszusammenhang sein, das kann auch so etwas wie ein traditioneller Zusammenhang eines bestimmten Tätigkeitsbereiches sein. Universität für mich, für andere sind das andere Verbände. Ja, und das ist ein Wert, den wir aus verschiedenen historischen Gründen, glaube ich, zu gering veranschlagt haben und der zu einer Überschätzung und zu einer Verzerrung des Leitbilds von Selbstbestimmung geführt hat. Das Paradoxe ist, dass dieses Leitbild der Selbstbestimmung uns hinterrücks einholt, dadurch, dass andere Instanzen mit Hilfe dieses Bildes uns wieder fremdbestimmen. Und dazu gehören auch solche Unternehmen wie Amazon und Google, die das Bild einer unendlichen Optionenvielfalt suggerieren, wo wir frei entscheiden können, was wir wollen und gleichzeitig unser Entscheidungsverhalten aber kontrollieren und screenen, um uns dann die Angebote zu machen, die wir als unsere eigenen empfinden, obwohl sie uns von anderen vorgegeben sind. Ja. Mhm. Also das ist, denke ich, eine komplexe Schwierigkeit.
Ja. Möchte Frau Ostner als Soziologin noch ein bisschen gerade zu diesem
Kinderlosigkeit ganz kurz.
Okay.
Und zwar, dass die Kinderlosigkeit steigt in Deutschland, übrigens nicht nur in Deutschland, ist nicht ein Problem der Frauen, sondern wenn man sie fragt, it takes two to tango, das kann ich jetzt nicht übersetzen, man braucht zwei, um Tango zu tanzen. Also wenn man sich die Daten anschaut, ist es einfach so, es sind nicht die institutionellen Rahmenbedingungen, warum Frauen, auch Akademikerinnen, gerade Akademikerinnen, keine Kinder kriegen, sondern es geht um die richtige Partnerwahl. Man hat einen Partner, aber der will keine Kinder. Männer können, das klingt jetzt so banal. Aber es ist so wichtig zu sagen, wir bräuchten eigentlich Aufmunterungsprogramme für Männer, Politiken für Männer zum Kinderkriegen und weniger für Frauen. Also ich sage immer, wir brauchen ein Heiratsamt neben dem, also Partnerschaftsamt, Mating, Matching-Amt neben, das meine ich ziemlich ernst, weil Es ist sehr schwer für die Akademikerin in der Phase, wo sie gleichzeitig wie der akademische Mann Karriere macht, einen Mann zu finden, der bereit ist, sich zu binden und auch ein Kind zu bekommen. Er kann aufschieben, sie nicht. Und das ist der Hauptgrund, warum es weniger Kinder gibt. Das Aufschieben, nun ist es in Deutschland so, dass man tatsächlich orientierungsmäßig noch erstmal alles gesettelt haben will, bevor man ein Kind bekommt. Aber das gilt gerade auch für die Männer. Das wollte ich jetzt nachschieben. Ansonsten fand ich es interessant, dass sowohl Herr Klaassen wie Herr Weil recht haben. Es stimmt, was Sie sagen, Herr Klaassen. Das Familienleben, die Eltern-Kind-Beziehung ist egalitärer, ist freundschaftlicher. Es wird nicht mehr geschlagen. Das wollen viele nicht hören, weil man skandalisieren will. Es wird kaum noch geschlagen. Die sind freundschaftlicher. Trotzdem stimmt es auch, dass wir mehr unsichere Verhältnisse haben. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich beides zusammenbringen kann, dass beides stimmt.
Muss ne? gar nicht sein, ist gar nicht unser Ziel. Aber Herr Weil könnte jetzt was ganz Konkretes hier draus machen aus dem Partnerschaftsamt. Aber das wird er wahrscheinlich an der Stelle nicht tun.
Nein, ich fürchte, da überfordern Sie mich, weil das ist auch nichts, was Politiker versuchen sollten, Menschen zwangs zu verbinden. Ich will aber in dem Zusammenhang auf was anderes aufmerksam machen. Also eines der ambitioniertesten Vorhaben, das wir derzeit verfolgen, ist, dass wir flächendeckend versuchen, in Niedersachsen Ganztagsschulen zu implementieren. Und ein Grund, warum ich wirklich bei diesem Thema sehr stark hinterher bin, obwohl es wirklich richtig schwierig ist, sind Ergebnisse über das Freizeitverhalten von Schülerinnen und Schülern. Mit einem signifikanten Unterschied zwischen Mädchen und Jungen. Die Mädchen sind unverändert sehr stark in der Interaktion. Und wenn sie eben permanent mit der besten Freundin am Smartphone telefonieren. Die Jungen, die mittags aus der Schule nach Hause kommen, verbringen einen größeren Teil der dann folgenden Freizeit hinter irgendeiner Mattscheibe. Das heißt, dass im Kopf dann nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Und das ist mir beschrieben worden und ich finde, das ist plausibel, ist einer der wichtigen Gründe dafür, warum die Mädchen den Jungen derzeit in unserem Bildungssystem deutlich davonziehen. Da wird die Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern in den Schulen werden tendenziell größer. Wie wir, glaube ich, sowieso bei allem, was wir über Zukunft besprechen, immer bedenken müssen, wir befinden uns nach meiner festen Überzeugung derzeit in einer Phase der Kulturrevolution. Dass durch das Internet, dass durch die Digitalisierung unseres Alltags sich ganz viele Grundbedingungen von menschlichen Lebensweisen wirklich fundamental verändern. Und ein Hauptargument für mich, für Ganztagsschulen zu sein, besteht darin zu sagen, Schülerinnen und Schüler sollen auch Zeit miteinander verbringen und sollen auch sich auf Dinge konzentrieren können, die jenseits des Internet liegen.
Herr Klaassen, Herr Weil hat im Grunde genommen jetzt auch das große Thema Gerechtigkeit, Teilhabe aufgemacht. Auch ein schwieriger Bereich jetzt aus ökonomischer Sicht, wenn wir das jetzt und auch die Frage von Bildung, da sind wir als Deutsche in den internationalen Rankings, wenn wir uns da ganz ehrlich drauf gucken, meistens hinten dran. Da geht es um Zugang, da geht es um Bildungserfolg. Dennoch ist das am Ende das, wenn man einen Strich drunter macht, wo wir als Deutschland entweder mit vorne dabei sind oder eben nicht. Aus Ihrer Sicht des Ökonomen, der ganz viel weltweit arbeitet, kommt gerade aus Südafrika zurück, wo müssen wir nachjustieren?
Gut, also im Grunde sind sich ja die meisten Forscher da eigentlich einig. Das Problem, das wir im Bildungssystem haben, ist ja, dass wir das OECD-Land sind, wo der Bildungserfolg mehr vom Bildungshintergrund der Eltern abhängt als von jedes andere OECD-Land. Das heißt also, dass unser Bildungssystem nicht in der Lage ist, im Grunde über das Bildungssystem einen sozialen Aufstieg zu generieren. Was wir gleichzeitig, wo Deutschland sehr gut abschneidet, ist, dass die im Bildungssystem nicht so gut abgeschnitten haben, über das duale Ausbildungssystem tatsächlich da in einer gewissen Weise eine zweite Chance bekommen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das gesellschaftlich immer noch funktioniert. Trotzdem ist das aber eine Baustelle, die sehr wenig angegangen wird, natürlich auch einfach sehr komplex ist. Wir haben ein föderales System, das kann sozusagen nicht von oben verordnet werden, da müssen sehr komplexe Strukturen geändert werden. Es passiert in einigen Bereichen was, aber das ist meines Erachtens eine der ganz zentralen Herausforderungen, dass wenn alle wirklich den Eindruck haben, sie haben eine echte Chance an Teilhabe, dann wird die, glaube ich, auch dann diese Frage, wie man sich im Wettbewerb immer von den anderen absetzen kann und muss unter Umständen etwas weniger wichtig sein und etwas leichter zu lösen sein.
Mhm. Auf dieser Seite hier, Herr Steinfeld hat kurz genickt, Bildungszugänge etc., aber das ist etwas, wo wir tatsächlich mit dem föderalen System ein bisschen eng sind, weil wir da eine gemeinsame Kraftanstrengung brauchen. Das heißt, das werden wir nicht ad hoc lösen können. Sie wiegen mit dem Kopf, Frau Ostner? Vielleicht erst Herr Stein. Okay.
Weil ich genickt habe? Ja, gut. Kurz nochmal zurückkommend auf das, was mir in den kurzen Ausführungen zur Gerechtigkeit wichtig war. Ich glaube nicht, dass der Philosoph, wie das vielleicht Platon noch meinte, sozusagen freistehend bestimmen kann, was gerecht und was ungerecht ist. Ja, aber ich glaube, das ist ein engen Zusammenhang zwischen unseren Gerechtigkeitsvorstellungen und, wie gesagt, der Art von Gemeinschaft, in der wir leben, gibt. Ja, und dass wir, wenn wir ein Interesse daran haben, dass wir eine wirkliche Demokratie sind, wo alle an der demokratischen Selbstbestimmung mitwirken können, wir dann mehr Gleichheit bzw. weniger soziale Ungleichheit brauchen. Und ein wichtiger Hebel dazu, das wird ja auch Land auf, Land ab immer wieder gesagt, ist Bildung. Es gibt eine enge Korrelation zwischen Bildung und Gesundheit, Bildung und Lebenszufriedenheit, Bildung und zivilgesellschaftlichem Engagement. Und wenn wir dort zu viele Verlierer auf dieser Seite haben, dann ist das auch eine Bedrohung für unser soziales und demokratisches Gemeinwesen. Ja, deswegen denke ich, dass, wenn wir diese Form von Gesellschaft haben wollen, wir auch auf mehr Gleichheit bzw. vorsichtiger Abbau massiver sozialer Ungleichheit setzen müssen.
Mhm. Frau Ostner, Sie, mögen Sie ergänzen oder?
Ganz kurz nur, die spannende Frage beim Bildungssystem für mich ist, wann die Selektion beginnt. Aber natürlich hat auch das schwedische, das dänische, das französische Schulsystem Selektion. Und zwar die Selektion setzt einfach ein, wenn darüber entschieden wird. Der Franzose, der Schwede, die Schweden, die haben Abitur, aber sie können nicht ohne weiteres studieren, was sie wollen. Es kommt darauf an, wo sie ihr Abitur gemacht haben. Und sie müssen oft nochmal Examen machen. Und sie haben sehr viele Leute, die Abitur gemacht haben, die in diesen Ländern dann auch arbeitslos sind, weil dann eben dieses mittlere, das berufliche Bildungssystem fehlt. Also für mich ist das schon so eine Abwägungssache, welche Selektionsprinzipien wann, zu welchem Zeitpunkt. Und wir haben immer, das haben Sie vorhin auch gesagt, wir haben immer unerwartete, unbeabsichtigte Effekte und neue Ungleichheiten. Und wir müssen erklären, warum hat Schweden 30% Arbeitslosigkeit? Warum ist sie in Finnland so hoch, obwohl die Finnland bei PISA bis in die jüngste Zeit jetzt nicht mehr sehr gut abgeschnitten haben? Also das sind so für mich als Soziologin spannende Fragen und auch politische Fragen. Wo setzen wir die Selektionsschwellen? Was passiert mit denen, die zwar hochkommen, aber dann nicht weiterkommen?
Mhm. Herr Weil, Herr Steinfarth hatte uns auch noch eine ganz große Aufgabe, ein ganz großes Thema gesetzt in seinem Vortrag, Stichwort Generationengerechtigkeit, demografischer Wandel. Das ist etwas, wo Politik natürlich über die Maßen gefordert ist, aber nicht einfach ein Rezept in der Tasche haben kann.
Ja, aber ich kann gut anknüpfen an das, was eben gesagt wurde. Der demografische Wandel hat ja zwei Facetten. Das eine ist, wie gehen wir mit der älteren Generation um? Und die andere Seite ist, wie gehen wir mit der jüngeren um? Um es vorwegzunehmen, auf beide Fragen gibt es keine Antwort, die einem richtig mit gutem Gewissen erfüllt. Die älteren Menschen, die zu einem Gutteil den Wohlstand dieser Gesellschaft erarbeitet haben, finden sich häufig dann anschließend in einer Armutssituation wieder und mit sehr unbefriedigenden Pflegeverhältnissen. Und vielleicht noch stärker besorgt macht mich die Situation der jüngeren Generation. Denn das ist dann auch die Anknüpfung an die Bildungsdiskussion, die Sie eben geführt haben. Es ist ja nicht nur eine, sag mal, gesellschaftspolitische Relevanz, die Bildung hat, sondern das ist im Moment ist jetzt geworden und wird immer stärker ein knallharter ökonomischer Faktor. Wenn bei uns die Zahl der jüngeren Menschen, sagen wir, um 20-25% zurückgeht, das kann man so über alles bezogen auf Niedersachsen sagen, dann heißt das auch, dementsprechend weniger junge Nachwuchskräfte stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, während gleichzeitig tendenziell die qualifikatorischen Anforderungen an diese jungen Leute steigen. Und die einzig plausible Schlussfolgerung meines Erachtens lautet daraus, wir müssen in unser aller Interesse maximal Anstrengungen unternehmen, dass alle jungen Leute alle ihre Talente entfalten können. Das hat mit Selektion erstmal noch weniger zu tun, denn das wird auch dann dazu führen, dass es nicht nur Olympiasieger gibt. Und wenn man sich beispielsweise die hohe Zahl von Studienabbrüchen anschaut, dann stellt man fest, da sind es erkennbar junge Leute, die haben zwar gewissermaßen die Hochschulreife nachtestiert bekommen, aber sie sind offenbar an unseren Hochschulen nicht zurechtgekommen. Und ich finde, eine der Aufgaben besteht darin, gerade solchen jungen Leuten eine sinnvolle Alternative anzubieten. Also ich bin mehr denn je Verfechter eines dualen Systems, weil man damit nämlich auch wesentlich flexibler wird und wahrscheinlich ganz andere Perspektiven bietet. Also wenn Sie mich fragen würden, wo sehe ich derzeit eigentlich unser größtes Versäumnis? Es besteht darin, dass wir meine Generation, also ich bin Baujahr 1958, ich bin ein Babyboomer, meine Generation wird aus einer vergleichsweise komfortablen Situation heraus es der nächsten Generation deutlich weniger komfortabel hinterlassen. Weil da nämlich weniger junge Leute eine größere Zahl von Menschen auch schlichtweg zu versorgen hat. Und das unter den Bedingungen eines verschärften wirtschaftlichen Wettbewerbs, nämlich eines globalisierten Wettbewerbs. Und deswegen, finde ich, schreit eigentlich alles danach, dass man, wenn man sich fragt, was ist eigentlich das Allerwichtigste, was wir jetzt machen müssen, wir müssen uns von jetzt ab bis auf absehbare Zeit absolut auf dieses Thema Bildung und Qualifizierung konzentrieren. Das liegt in der Schnittmenge ganz unterschiedlicher Fragestellungen. Und da können wir, glaube ich, nicht hundertprozentig zufrieden sein, wie schnell es vorangeht. Nicht schnell genug jedenfalls.
Also wir dürfen auch an der Stelle ungeduldig bleiben.
Ich bin es jedenfalls, ja.
Okay, das ist gut. Auf jeden Fall haben Sie jetzt noch mal den Part aufgemacht für Professor Klaassen, weil wir im Grunde genommen vielleicht, um hier oben da den Bogen dann noch zu schlagen und es noch rund zu machen, über den ökonomischen Rahmen, von dessen wir reden müssen, was wir uns als Morgen und als Zukunft vorstellen. Und angesichts dessen, was Herr Wahl jetzt skizziert hat, haben wir auch noch eine zweite Komponente, nämlich die Grenzen von Wachstum, die uns immer deutlicher vor Augen geführt werden und auch eine gewisse Aufgeregtheit. Wir hatten vor wenigen Tagen die Korrektur der Konjunkturprognose durch die Bundesregierung von 1,8 auf 1,2%. Wir haben heute einen IFO-Geschäftsklimaindex, der auch wieder ein paar Punkte runtergegangen ist. Und für manche ist das Ende des Abendlandes, wenn diese Zahlen rumgereicht werden. Aber letztendlich darf man die ja wohl nicht aufgeregt betrachten. Trotzdem brauchen wir einen Plan, mindestens einen Plan A, wenn schon kein Plan B.
Gut, also das ist wiederum eine sehr komplexe Frage. Also zum einen ist es natürlich so, dass wenn kurzfristig die Zahlen, die Wirtschaftslage sich verschlechtert, dann heißt das auch, dass es Arbeitsplätze verloren gehen, dass es Einkommen stagnieren werden, dass Firmen pleite machen werden und so weiter. Das heißt also, kurzfristig darf man sich durchaus Sorgen darüber machen, wenn es der Konjunktur schlechter geht. Aber das sollte nicht den Blick darüber verstellen, was wir langfristig als Konzept für diese Gesellschaft haben wollen. Und das ist eben so ein bisschen die Frage, ob wir, da möchte ich auch so ein bisschen aufgreifen, diese Frage, sollen wir ohne Wachstum auskommen, können wir ohne Wachstum auskommen? Zum Ersten möchte ich eine ganz wichtige Unterscheidung machen. Wir stehen, häufig wird ja gesagt, wir können hier gar nicht raus, weil wir in diesem globalen Wettbewerb stehen und wir müssen einfach immer weiter wachsen, sonst haben wir keine Chance. Dem würde ich widersprechen in dem Sinne, dass ich sage, wir stehen in einem globalen Wettbewerb um Produktivität. Das heißt also, wir stehen im Wettbewerb, wie viel wir an Qualität produzieren können pro Stunde der Arbeit. Je mehr, desto besser. Das heißt, wir müssen für Innovationen offen sein. Wir müssen für bessere Produktionsabläufe offen sein. Wir müssen für alles, was diese Produktivität steigert, offen sein. Aber sozusagen unser Verdienst ist Produktivität, also das, was wir pro Stunde verdienen, mal der Stunden, die wir arbeiten. Und wir können durchaus entscheiden, dass wir statt 40, 38, 36, 34, 30 oder 25 arbeiten wollen, mit natürlich dem Lohnverzicht, der dann einhergeht. Das wird unsere Wettbewerbsposition nicht schädigen. Das heißt also, da können wir tatsächlich, wenn wir uns entscheiden, entweder individuell oder kollektiv, dass wir weniger machen wollen, ist das tatsächlich eine Option. Und dann hätten wir eine Gesellschaft, die zwar nicht mehr wächst, das Wirtschaftswachstum wäre nicht mehr da, aber das, was uns international wettbewerbsfähig machen würde, wäre immer noch da. Innovation und Produktivität in der weniger kürzeren Zeit, in der wir arbeiten, sind wir produktiver, verdienen natürlich in der Zeit mehr, aber insgesamt natürlich weniger, ne, weil wir weniger arbeiten. Und das ist eine Lebensvorstellung, die wir machen, für die wir uns entscheiden können. Ich glaube nicht, dass wir uns kollektiv dafür entscheiden werden, aber es gibt immer mehr, die das machen. Und das ist auch eine Sache, die in unserem Wirtschaftssystem grundsätzlich eigentlich möglich ist. Und hier wäre meines Erachtens auch hauptsächlich gefordert, diese Flexibilität etwas mehr zu ermöglichen, um das solche Arrangements leichter zu machen.
Nachfrage, und wie wäre es dann mit dem Funktionieren des Staates, Stichwort Steuereinnahmen und sowas, müssen wir dann auch ein bisschen den Gürtel
Ja gut, anmachen? Dann haben wir natürlich schon, klar, das ist natürlich ein Problem, der Staat hängt sozusagen mit einem relativ fixen Prozentsatz an der Wirtschaftskraft dran, dann müssen wir natürlich uns überlegen, dementsprechend wird der Staat proportional schon weniger zur Verfügung haben, müssen wir uns andere Arten der Finanzierung überlegen. Dann wird eben vielleicht das Theater, wenn eben weniger Leute arbeiten wollen, weniger Subventionen bekommen und muss eben in der freien Zeit, die wir gewonnen haben, müssen wir uns mehr persönlich engagieren, um dort auszuhelfen. Das wäre eine ganz andere Art und Weise, darüber nachzudenken. Aber sicherlich wird es da Probleme geben. Das ist klar. Wir haben im Augenblick, in dem Sinne stimme ich Herrn Steinfahrt zu, wir haben bestimmte Mechanismen, die hängen am Wirtschaftswachstum dran und zum Beispiel die Steuereinnahmen und die Planbarkeit der öffentlichen Ausgaben hängt natürlich dran. Dem Staat geht es immer viel besser, wenn die Wirtschaft wächst, haben wir jetzt in den letzten Jahren ja gesehen. Aber das lässt sich ja grundsätzlich auch ändern.
Bevor Sie wahrscheinlich darauf reagieren wollen, würde ich Herrn Steinfahrt noch bringen, weil er den Gedanken aufgebracht hat, ohne Wachstum, also vielleicht auch mit ein bisschen Konsumverzicht, mit ein bisschen Lohnverzicht, Sie dann im Theater in Göttingen beim Tapezieren, weil wir wahrscheinlich keine öffentlichen Gelder mehr dafür haben. Frau Usner kommt eventuell hinzu und gießt die Blume. Wer weiß. Aber das sind natürlich Vorstellungen, da müssen wir uns dann alle ein bisschen bewegen. Ne? Also
ja, natürlich. Ich meine, ich bin kein Ökonom und ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Wirtschaft umgebaut werden muss und wie der Staat umgebaut werden muss, um wirklich gut mit weniger Wachstum auszukommen. Ja, ich möchte nur zu bedenken geben, erstens, es ist halt unklar, ob wir immer weiter wachsen können. Ja, und wenn wir es nicht können sollten, wäre es zumindest klug, sich auf weniger oder sogar zurückgehendes Wachstum einzustellen, ob wir das nun wollen oder nicht. Ja. Zweitens glaube ich, dass in unserer Gesellschaft es so etwas wie einen Wachstumsfetischismus gibt. Ja, ich meine, der Alarmismus, der eintritt. Entschuldigung, können Sie mich so besser verstehen? Mir war nicht bewusst, dass ich hier ganz direkt reingehen muss. Ja? Also das eine ist eine rein empirische Frage, kann es immer mehr Wachstum geben, ohne schädigende Folgen, insbesondere für die Umwelt. Ja. Das Zweite ist, leben wir nicht in einer Gesellschaft, die eine Art Wachstumsfetischismus betreibt, wo alles auf Wachstum gesetzt wird und weniger gefragt wird, was man damit anfangen soll. Und das Dritte, was mir wichtig war, ist, dass die Fixierung auf Wachstum im Sinne eines immer mehr Habenwollens an ökonomischen Leistungen und Dingen etwas mit unserer Psyche macht, was mir problematisch erscheint. Ja, ich glaube, dass das immer mehr haben wollen uns nicht gut tut. Ja, jedenfalls dann, wenn wir ein gewisses Wohlstandsniveau voraussetzen. Ich habe ja hier keine Vorstellungen entwickelt, wie das weltweit sein sollte. Ja, ich habe keine Vorstellungen für Afrika oder für andere Länder entwickelt, sondern für Länder wie unseres, die auf einem recht hohen Wohlstandsniveau sich befinden. Und da scheint es mir angezeigt, dass wir uns überlegen, wie wir mit weniger mehr machen können. Ja.
Das wäre wäre übrigens noch ein Gedanke, ich weiß nicht, ob wir den uns noch gönnen wollen, den globalen Blick, gerade auch, weil Herr Claßen da draußen ist. Also man könnte jetzt, Schere Arm und Reich wird immer stärker, Thomas Piketty wird gerade rumgereicht, Bestseller. Wenn wir es jetzt provokant sagen, würde ich fragen, ist das unsere Baustelle? Muss es unsere Baustelle sein? Und wenn ja, inwiefern? Ich beginne bei Ihnen.
Ja, also natürlich muss unsere Baustelle sein, dass wir einen globalen Blick auch auf die Dinge werfen. Das ist ganz klar. Die Debatte, ob wir uns mehr Wachstum leisten können, leisten wollen und so weiter, müssen wir in diesem globalen Zusammenhang sehen. Und es ist ganz eindeutig, dass 80% der Menschheit noch mehr Wachstum braucht, um ein menschenwürdiges Leben leben zu können, in der Art und Weise, wie sie es im Augenblick nicht leben können. Und von daher sicherlich die Frage der globalen Umverteilung weiterhin ein ganz großes Gewicht haben muss. Und das heißt natürlich zum einen, dass die Frage, ob wir einen Teil dieser Umverteilung auch auf globaler Ebene eine Rolle spielen sollten, uns stellen müssen und stellen sollten. Und wir machen ja sehr wenig da in diesem Bereich. Und zum anderen, wir natürlich sowieso uns Gedanken machen müssen, und das müssen wir einfach, wie wir in einer globalen Welt leben können, wo die 70, 60, 80% Ärmeren weiter wachsen werden. Da müssen wir uns versuchen, neue Formen der Art und Weise, wie wir mit Umwelt umgehen können, wie wir mit Technologie umgehen können, müssen wir in jedem Fall finden, denn wir können ja vielleicht uns entscheiden, dass wir etwas weniger wachsen wollen. Wir können es nicht legitimerweise von Leuten, die deutlich ärmer sind, verlangen. Und deswegen müssen wir sozusagen, das schulden wir dem Planeten, uns darüber Gedanken machen, wie wir uns besser arrangieren. Und ich bin da gar nicht ganz optimistisch, dass wir das auch tun könnten, wenn wir den politischen Willen dazu haben. Und da müssen wir uns tatsächlich mehr auch engagieren in dem Bereich. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Wir sehen es ja beim Klimawandel, wie schwer es da ist, zu belastbaren Vereinbarungen zu kommen.
Herr Weil, wenn Sie vielleicht mögen, sozusagen Ihre Reaktion darauf noch zu ergänzen mit einer, wenn Sie so wollen, Prognose 2025, also das Morgen übermorgen. Wo stehen wir Deutschen da und Deutschland, sozusagen unsere Fragestellung? Wie wir leben wollen, haben wir gesagt, aber wie wir leben können, ist das Zweite, nicht wahr?
Also auf 10 Jahre hoffe ich, dass sich nichts Grundsätzliches verändert hat. Wir leben ja sehr kommod. Mhm. Also es gibt, glaube ich, wenige Länder auf der Welt, in denen ich persönlich lieber leben möchte. Eine Gesellschaft, in der es eine ausgeprägte politische und persönliche Freiheit gibt, die Wohlstand hat, wo man sich mit allen Fehlern doch bemüht, fair und anständig miteinander umzugehen. Ich finde, Sie haben vorhin das Wort Errungenschaften ganz am Anfang Ihres Vortrags erwähnt. Das sind wirklich Errungenschaften und da wünscht man sich, dass das so bleibt. Nur wenn ich eine Generation weiter denke, dann glaube ich schon, dass sich da vieles verändert haben wird. Und deswegen lassen Sie mich noch mal ganz kurz zu dem Wachstumsthema zurückkommen. Ich würde sofort zustimmen, dass wir nicht Wachstum mit Ausplünderung gleichsetzen dürfen. Weder mit Ausplünderung von Menschen noch von Ressourcen. Aber wer, wenn nicht eine Gesellschaft wie unsere, hat denn eigentlich die Chance dazu zu zeigen, dass Wachstum auch auf eine Art und Weise geschehen kann, dass man kein schlechtes Gewissen haben muss? Ich finde zum Beispiel, die Energiewende ist das größte, möglicherweise übrigens auch das einzige Beispiel dafür, wo diese Generation, die jetzt am Drücker ist, die Voraussetzungen dafür schaffen kann, dass die nächste Generation es leichter haben kann. Wenn wir das nämlich jetzt durchziehen mit der Energiewende, so schwierig das ist, dann hat man eine Generation später eine Energieversorgung mit unerschöpflichen Vorräten und gleichzeitig wirtschaftlich. Und drittens, ohne dass wir ein schlechtes Gewissen haben müssen. Das ist, finde ich, ein richtiges Generationenprojekt. Und so schwierig es ist, ich finde, diese Zielstellung, die lohnt sich. Ihre Frage war ja, wie werden wir denn dann leben in, wie gesagt, vielleicht weniger 10, aber lassen Sie mal uns über 25 Jahre sinnieren. Ich glaube, dass dann diese Kulturrevolution, von der ich gesprochen habe, noch sehr viel weiter fortgeschritten sein wird. Das heißt, dass Globalisierung etwas ist, was tatsächlich buchstäblich unser ganzes Leben bestimmt. Und um zurückzukommen auf das, was wir ganz am Anfang diskutiert haben, die Lebensqualität, ich glaube nicht, dass ein Land wie Deutschland daraus aussteigen kann. Deutschland kann da nicht aus der Weltökonomie aussteigen, könnte ich mir unter keinen Bedingungen vorstellen. Aber die Lebensqualität in unserem Land wird dann vielleicht auch davon abhängig sein, ob es unter solchen hochtechnisierten Bedingungen weiter zufriedenstellende menschliche Beziehungen gibt. Ob wir alles durchökonomisieren bis zum Letzten oder ob wir uns Räume organisieren, die es möglich machen, dass wir alle ganz elementare Bedürfnisse erfüllen können. Sei es eben familiär, aber sei es auch mit Freundeskreisen etc. Also insofern glaube ich, dass die sozialen Ansprüche an das Gemeinwesen eher noch stärker werden. Je stärker die Ansprüche werden, desto mehr wird, glaube ich, der Wert von menschlichen Beziehungen noch größer werden. Und sich das mit als Staatsziel mitzunehmen, neben vielen anderen mehr, das scheint mir, also wäre eine lohnende Aufgabe. Und lass mich ein Letztes sagen, was ich ganz bestimmt nicht glaube, ist, dass die Aufgaben des Staates kleiner werden. Im Gegenteil, die Ansprüche an das Gemeinwesen, an den Staat, die sind nach meinem persönlichen Eindruck, ich bin ja gelegentlich auch Adressat davon, immer größer und immer größer geworden. Leider korrespondieren sie nicht in allen Fällen auch mit der Bereitschaft, entsprechend Verantwortung zu übernehmen. Ihre Befunde zum Thema Umverteilung haben mich überhaupt nicht überrascht. Die SPD hat im letzten Bundestagswahlkampf gerade einen entsprechenden Feldversuch unternommen, wenn ich mich recht entsinne. Das nehme ich bei aller prinzipiellen Bereitschaft zu sagen, was wir eigentlich gemeinsam mehr tun müssten, die individuelle Bereitschaft zu sagen, und dazu trage ich ganz persönlich bei, zum Beispiel durch Geld, deutlich weniger entwickelt ist. Und da werden wir sicherlich auch, glaube ich, mehr Realismus in unsere Diskussion reinbringen müssen in der Gesellschaft. Also im Moment, wie gesagt, kann man das unter diesem Generationenaspekt eigentlich nicht besprechen mit einem richtig guten Gewissen. Und ich finde, ein persönliches Ziel sollte sein, jetzt die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die nächste Generation dann später mal sagt, habt ihr eigentlich nicht schlecht gemacht, was ihr uns hinterlassen habt.
Und das Grundgesetz wird dafür sorgen, dass zumindest Politik, wenn wir jetzt Artikel 20 Absatz 1 angucken, also sozialer Bundesstaat auf jeden Fall, in der Forderung bleibt und auch in der Pflicht bleibt, sich darum zu kümmern, wenn der soziale Gedanke dann auch durchexerziert wird. Wenn Sie sagen, die Ansprüche wachsen, dann wird das auch irgendwo gegengefüttert werden müssen. Dann wird das auch,
ja,
nicht
das ohne sagen Sie Wachstum, so leicht, ne?
Ja, genau. Dann wird das nicht ohne Wachstum funktionieren. Dann muss Herr Steinfahrt das mit dem Tapezieren des Theaters noch ein bisschen rausschieben. Und Frau Ustner hat auch noch ein bisschen mehr Zeit, weil wir, glaube ich, dann gucken müssen, dass wir das Gemeinwesen doch so organisieren, dass wir noch genügend Unterfutter, finanzielles Unterfutter haben für diese und jene Aufgabe. Vielen Dank für die Debatte hier oben auf dem Podium. Ich glaube, wir sind in der Zeit so, dass wir sagen, wir haben ein bisschen verspätet angefangen, jetzt wäre ein guter Moment für Sie, wenn Sie mit uns ins Gespräch kommen mögen. Es gibt zwei Mikrofone, die oben an den beiden Aufgängen mit zwei charmanten jungen Damen besetzt sind. Ich würde einfach um Ihr Handzeichen bitten. Idealerweise würde ich darum bitten, dass Sie vielleicht Ihren Namen, gegebenenfalls Institution, benennen und dass Sie dem Reiz des Co-Referats widerstehen. Ich sehe einen Herrn dort, der... junge Dame, er ist direkt neben Ihnen. Perfekt, danke.
Döring ist mein Name. Ich habe zuerst eine Frage an den Ökonomen. Stichpunkt demografischer Wandel heißt ja möglicherweise auch Wandel des Arbeitsvolumens. Sprich, welche Alternativen gibt es bei der Entwicklung des Arbeitsvolumens, um auf einem relativ derzeitigen Level zu bleiben? Oder ist der demografische Wandel so stark, dass das Arbeitsvolumen durch zum Beispiel Einwanderung nicht auszugleichen ist, beziehungsweise nicht durch zusätzliche Mehrarbeit? Dann ist denn, wenn das so ist, wäre die Frage an die Soziologin, mit welchen sozialen Konsequenzen geht das einher?
Vielen Dank für Ihre Frage. Also Herr Klaassen und Frau Ustner würden dann reagieren. Sehr gerne. Direkt.
Ja, ja. Gut, vielen Dank für die Frage. Natürlich gibt es im Grunde vier Stellschrauben, an denen wir arbeiten können. Zum einen ist eben die Frage, im Augenblick leisten wir uns, hat der Ministerpräsident ja auch schon darauf hingewiesen, dass 10% unserer eines Jahrgangs kaum keinen Schulabschluss hat, sehr schlechte, unregelmäßige Erwerbsbiografie hat. Das ist natürlich zuerst mal ein Potenzial, dass wir sowohl was Gerechtigkeit, aber auch als was ökonomische Effizienz angeht, ein Potenzial, das wir unbedingt nutzen müssen. Zweite ist, da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das gewollt wird. Ein zweites Potenzial ist Erwerbstätigkeit von Frauen, hat stark zugenommen. kann noch weiter zunehmen. Das ist eine weite Debatte. Ich glaube, nach meinem Dafürhalten gibt es im Augenblick immer noch keine klare Wahlfreiheit, insbesondere durch unser Steuersystem, das im Grunde Berufstätigkeit von Zweitverdienern stark bestraft und von daher eine Beschäftigung von Frauen im Grunde eher behindert. Hier könnte man noch einiges machen und ich denke, das würde einige Effekte haben. Das dritte ist natürlich Zuwanderung, die eine immer größere Rolle spielen wird, ob wir es wollen oder nicht. Wir haben ja gesehen, Frau Osten hat ja darauf hingewiesen, das ist natürlich eine besondere Herausforderung für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch eine Aufgabe, die man auch positiv und offensiv angehen kann und sollte. Und das vierte ist natürlich die Lebensarbeitszeit selbst der Leute, die am Arbeiten sind. Das heißt also im Grunde, mit diesen vier Stellschrauben haben wir eigentlich noch relativ viel Optionen. Wichtig ist, frühzeitig das zu machen. Das sind alles Sachen, die kann man nicht schnell mal ändern. Und das zweite ist, auch relativ früh einen gesellschaftlichen Konsens darüber herbeiführen, wie man es machen möchte. Also gerade irgendwie plötzlich die Zuwandererschraube ganz weit aufdrehen und sich später wieder zudrehen und so weiter, das führt zu gesellschaftlichen Spannungen, die wir nicht haben wollen. Da müssen wir eben sehr früh darüber sprechen und einen gesellschaftlichen Konsens darüber herstellen.
Frau Ostner, mögen Sie noch ergänzen für den Herrn?
Naja, ich befürchte ja, jetzt mache ich erstmal meine Befürchtung, eine Polarisierung nicht zwischen Kinderlosen und Kinderleuten mit Kindern, sondern zwischen erwerbsarbeitreichen Personen und Haushalten und erwerbsarbeitsarmen Haushalten. Und ich glaube auch, dass es noch Potenziale gibt, zum Beispiel das weibliche Arbeitsvolumen auszudehnen. Das setzt natürlich voraus, dass Frauen wie Männer ähnlich qualifiziert sind. Das ist aber nicht so. Gerade in den skandinavischen Ländern gibt es eine hohe Segregation zwischen Frauen im sozialen Dienstleistungssektor, Männer in der Privatwirtschaft. In Deutschland ist es noch ein bisschen besser, weil wir noch einen starken produktionsbezogenen Dienstleistungssektor haben, wo Frauen beschäftigt sind. Also wir müssten eigentlich die Mädchen mehr anregen, auch in diese eher produktionsbezogenen technischen Beruf zu gehen, wobei der Gesundheitssektor sicher auch für Jungen nun auch ein Bereich ist. Aber man kann nicht einfach davon ausgehen, dass mit der Ausdehnung dieses Migrantenvolumens oder weiblichen Arbeitsvolumens dann so glückliche Matching, wie nennen Sie das denn? Sie haben ja einen Ausdruck als Ökonom, dass die dann auch tatsächlich die, die jetzt ausscheiden aus dem Berufsleben, ersetzen. Die Tendenz momentan ist, dass sich die Arbeit und die Arbeitsstunden klumpen bei bestimmten Gruppen. Das ist einfach so, und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, sodass wir die Work-Rich und die Work-Poor haben. Ich weiß nicht, wie man das ändern kann. Also, und ich sehe halt auch, dass die Frauen im Studium immer noch zu wenig die härteren Studiengänge anwählen. Übrigens auch die jungen Männer immer weniger. Das ist auch ein Problem. Also es sind viele Baustellen, die ich da sehe.
Die Männer sind ein echtes Problem hier. Das haben wir heute Abend identifiziert.
Ich fühle mich auch für die Probleme heute eher für die Probleme als für die Lösungen. Das ist aber typisch soziologisch. Wir sind eine kritische Wissenschaft, keine Lösungswissenschaft.
Das ist auch gut so. Danke Ihnen. Ich sehe zwei weitere Fragen. Der Herr dort außen hat sich gemeldet und ich sehe dann als weiteren den Herrn dort in der zweiten Reihe.
Diplom-Ingenieur Ralf Hemmerling. Ich möchte von einem Internet-Kettenbrief berichten, der auf Facebook geshared wird. Der lautet: 1970 konnte ein Arbeiter seine Frau und zwei Kinder ernähren. Er hatte Aussicht auf Rente, er hat ein Auto und er hat auf ein Häuschen gespart. Heute hat derselbe Arbeiter, wenn er einen Lebenspartner hat, müssen beide 100% arbeiten. Die Kinder werden in Krippe, Kinderhort und Ganztagsschule abgeschoben. Er hat keine Perspektive für eine Rente über Sozialhilfe oder eine angenehme Altersrente. Und alles ist runtergegangen. Ich sage jetzt nicht, dass die Gleichberechtigung schuld ist von Mann und Frau, aber irgendwo ist sozusagen die Lohnsumme einer Familie hat sich quasi nicht verändert und jetzt müssen plötzlich beide arbeiten. Früher waren Frauen oder Migranten oder was auch immer oder eben diese Zwangsarbeiter waren in Krisenzeiten, also Erster, Zweiter Weltkrieg, wurden benötigt, nur wegen diesem Krieg und so weiter, und danach hat man sie wieder weggehen lassen und jetzt wird plötzlich alles immer verwertet. Also wir haben Dauerkrieg sozusagen, nur eben ohne Tote. Und das ist eine schreckliche Entwicklung, da können Sie gerne mal zu stellen nehmen, wie also innerhalb von 40 Jahren sich also quasi das Arbeitseinkommen halbiert hat. Jetzt mit der Leiharbeit kommt es noch dazu, wird nochmal halbiert. Aber allein diese Geschichte, ein Mann konnte in der westlichen Welt, USA und Europa, Frau und zwei Kinder ernähren und so weiter. Und jetzt geht das alles gar nicht mehr. Jetzt arbeiten Leute 40 Stunden und sie müssen Hartz IV dazu buchen. Was soll das? Das sind doch die Volksparteien.
Danke. Ich denke, in der Wortwahl wollen wir Ihnen nicht folgen, aber den Gedanken als solchen würden wir kurz diskutieren.
Also ganz kurz dazu. Ich gebe Ihnen insofern recht, dass es der Fall ist, dass das durchschnittliche Nettoverdienst eines Arbeitnehmers in den letzten 40 Jahren nur deutlich weniger gewachsen ist als zum Beispiel das Durchschnittsverdienst in den reichsten 20%. Und das ist ja genau die Diagnose der wachsenden Ungleichheit, die Hauptursache ihres Problems ist nicht, dass Frauen in den Beruf reingegangen sind oder dort mehr gearbeitet haben. Der zweite Punkt, das ist, stimmt, es ist nicht ganz richtig. Das heißt also, die Einkommen sind gewachsen, das ist also nicht halbiert, wie Sie gesagt haben, aber sind eben unterdurchschnittlich gewachsen. Und von daher, während die gesellschaftlichen Ansprüche natürlich mit dem Durchschnittseinkommen gewachsen sind. Und von daher ist eben jetzt der Fall, ist, dass man eben jetzt sagt, jetzt müssen eben zwei voll arbeiten, um sozusagen den gleichen substanziellen Lebensstil zu haben. Meine Diagnose ist, das hat eben sehr stark mit der wachsenden Ungleichheit zu tun. Und da ist das Thema, wo wir auch ansetzen müssen. Und wenn wir da das erfolgreich ansetzen, manche Sachen passieren ja schon, das hat was mit Bildung zu tun, hat was mit Entlohnung zu tun, hat auch was mit den hohen Einkommen zu tun. Wenn wir da überall ansetzen, können wir auch diese Frage erfolgreich angehen.
Okay, dann würde ich gern Sie bitten in der zweiten Reihe.
Ja, mein Name ist Guido Rettig. Ich möchte gern nochmal auf das Thema Nullwachstum zurückkommen. Und die Frage an den Ökonomen stellen, weil Sie da ja nicht so ganz drauf geantwortet haben. Wie würden Sie denn in den oder die letzten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt der letzten Jahre, ist das für Sie Wachstum oder wollen wir das nicht lieber gemeinsam als Nichtwachstum bezeichnen?
Jetzt in Deutschland oder? Ja gut, wir hatten jetzt in den letzten 3-4 Jahren immer so 1-2% Wachstum gehabt. Wir haben die Zahl der Arbeitslosen hat deutlich abgenommen. Wir haben die Möglichkeiten von breiteren Schichten, sich zum Beispiel Immobilien zu leisten, hat sehr stark zugenommen, auch weil wir ein sehr geringes Zinsniveau haben. Das heißt, also im Augenblick ist das eigentlich eine durchaus zufriedenstellende Situation, wenn wir die weiter auf einem solchen Niveau hätten. Wir müssen in der Tat gucken, dass wir es etwas nachhaltiger gestalten. Aber dass wir Wachstumsraten von 4, 5, 6 oder 8%, wie wir in den 50er, 60er Jahren hatten, wieder zurückkehren sollten, da gibt es keine Notwendigkeit, meines Erachtens nach, aus ökonomischer Sicht.
Okay, vielen Dank für die Antwort, Ihre Frage. Sehe ich weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, dort weiter oben, der Herr im braunen Hemd,
ja, bitte. Ja, mein Name ist Peter Klusmann. Ich hätte von Herrn Weimar gerne gewusst, warum die Elbe vertieft werden soll, wenn man hier in Wilhelmshaven diesen Tiefwasserhafen haben. Und warum werden so große Schiffe in Papenburg gebaut, wo auch Turku in Finnland direkt am Wasser liegt. Also mir fehlt ein bisschen die Demut vor der Landschaft. Und was ich dazu noch sagen möchte, ist, die Erde war zuerst da und dann kam erst der Mensch. Wir können über Wachstum gerne sprechen, aber mir fehlen dazu, wenn man die Elbe auf 13 Meter vertieft, irgendwann ist da mal Schluss. Man muss sich mal überlegen, wo Hamburg liegt, wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, dass man da solche großen Pötte durchschleusen muss, diese XXX-Containerschiffe, und die könnten ohne weiteres in Wilhelmshaven anlegen, ohne Probleme. Dass man da keine anderen Lösungen entwickelt, das will mir nicht begreiflich sein.
Vielen Dank. Sie haben unsere Fragestellung jetzt etwas weiter gefasst. Wie wollen wir in Zukunft mit der Elbe leben, wenn der Ministerpräsident bereit ist, darauf zu reagieren?
Ja, man kann das ja durchaus, im Grunde haben Sie ja zwei Beispiele genannt, wo man sich fragt, ob das Wachstumsmodell, zum Beispiel was Flusstiefe angeht, eigentlich kompatibel ist mit dem, was wir ansonsten haben wollen. Und die Frage ist natürlich berechtigt und irgendwo wird zum Beispiel auch, irgendwann wird die Elbe an ihre natürlichen Grenzen stoßen, was die Vertiefbarkeit angeht. Ich will nur, weil so einfach ist es, glaube ich, dann am Ende doch nicht, auf zweierlei hinweisen, dass nämlich wenn ich es recht sehe, in der Menschheitsgeschichte Städte zum Beispiel immer entlang von Flüssen entstanden sind. Das heißt, das waren auch immer Wirtschaftswege, Wirtschaftsstraßen. Und das führt beispielsweise dazu, dass heute der Hamburger Hafen wirklich für Zehntausende von Menschen Arbeit bietet. Und ich kann die Hamburger verstehen, dass sie sagen, das würden wir eigentlich auch ganz gerne in Zukunft haben. Als Niedersachsen weisen wir bei der Gelegenheit darauf hin, jetzt spätestens bei der nächsten Elbvertiefung, wir haben ja einen sehr schönen Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven, justament für die ganz großen Pötte gebaut. Aber das, finde, das spricht dafür, dass man sozusagen diese Entwicklung bei der Antwort mit im Kopf hat. Und das gilt natürlich dann erst recht, wenn Sie sich fragen, warum ist denn es notwendig, dass so große Pötte durch die relativ kleine Ems fahren? Naja, da ist eine höchst erfolgreiche Werft, die etwa 3.500 Menschen unmittelbar Arbeit bietet, wahrscheinlich noch mal so vielen mittelbar. Und dass das für viele Menschen ganz, ganz wichtig ist, dass dort Schiffe gebaut werden und nicht in Turku, das kann ich persönlich ehrlich gesagt gut verstehen. Und wer versucht, sich in deren Situation reinzuversetzen, der wird das auch nachvollziehen können. Das heißt, bei allen Ansprüchen, die wir sozusagen auch an vernünftigen Umgang mit natürlichen Ressourcen richtigerweise haben müssen, gibt es auch, wie ich finde, legitime Ansprüche von Menschen, dass sie auch künftig ein anständiges Leben führen wollen. Und Arbeit, ein Arbeitsplatz, das ist nun wirklich etwas Fundamentales. Das würde ich nicht zu gering schätzen.
Vielen Dank. Ich sehe dort oben auf dem Balustrade, wenn ich das jetzt mal salopp
ein paar Fragen stelle. Ja, ich bin es, ja. Ich möchte gerne etwas sagen. Mein Name ist Günter Rass, komme aus Hameln. Zum Thema Schule, zum Thema Abitur. Ich war Lehrer am Gymnasium. Die Tendenz heute ist ja, immer mehr Schüler, junge Menschen sollen, wollen oder sollen, wie auch immer ich sagen, ausdrücken soll, zum Abitur. Eben wurde gesagt und festgestellt, dass immer weniger, darf ich etwas hart sagen, mit dem Abitur hinterher etwas anfangen können. Aus welchen Gründen auch immer. Daran schließt sich doch die Frage an, und die hat der Weil aufgegriffen, ist es nicht sinnvoller, eine Ausbildung anzustreben, mehr in Richtung Fachausbildung, Fachabitur? Es kann doch keinen Sinn machen, wie in Frankreich, dass wir hingehen zu einem fast Volksabitur, dass 60-70% der jungen Menschen Abitur haben und nachher doch nur wenige damit etwas anfangen können. Das kann doch nicht Zielsetzung sein. Ich habe bei der Schulpolitik in der Bundesrepublik, auch in Niedersachsen, so ein bisschen Eindruck, es geht in Richtung Volksabitur. Das kann nicht der richtige Weg sein. Eine zweite Bemerkung bitte noch, die habe ich vorhin gehört, immer mehr junge Menschen können und wollen, wie ich es auch ausdrücken soll, ohne Kinder glücklich sein. Ich glaube, das gönne ich denen, aber es kann doch nicht die richtige Richtung sein. Dankeschön.
Danke für Ihre Anmerkung. Wer möchte reagieren? Herr Klaassen, Herr Steinfeld?
Ja, das ist nun überhaupt nicht mein Gebiet, aber ich glaube, dass wir uns tatsächlich überlegen müssen, Herr Weil hatte das, wenn ich ihn richtig verstanden habe, angedeutet, dass Bildung, so wichtig sie ist, nicht nur universitäre Bildung ist. Und dass wir deshalb auch überlegen müssen, ob es sinnvoll ist, dass wir im Augenblick nicht nur so viele Leute zum Abitur führen, was ich grundsätzlich eher für gut heiße, sondern vom Abitur der natürlichste Weg, der zur Universität sein muss. Ja, das finde ich ist nicht zwingend, sondern da würde ich mir wünschen, dass duale Bildungswesen wieder stärker gemacht wird. Und meine Wahrnehmung ist, dass zu sehr die Universität und die universitäre Bildung als allein selig machender Weg in der Öffentlichkeit propagiert wird. Ich bin da eigeninteressiert, ich finde, dass ich im Moment zu viel Studierende habe und deswegen würde ich die gerne lieber woanders hin haben. Ja, aber ich glaube, dass das auch ein generelles Problem ist, dass wir auch Leuten falsche Hoffnungen machen, wenn wir meinen, dass Universität das Einzige ist, was wichtig ist.
Andererseits ist unser Bildungsniveau international auch ein ökonomischer Faktor, Herr Klaassen.
Also bis jetzt ist es immer noch so, dass im Durchschnitt die Leute, die Abitur haben, die Leute, die studiert haben, deutlich höhere Verdienste, deutlich geringere Arbeitslosigkeit und so weiter, deutlich höhere Lebenszufriedenheit, geringeren wirtschaftlichen, persönlichen Misserfolg haben. Also von daher sind wir noch nicht in einer Situation, dass wir sozusagen zu viele produzieren. Gleichwohl stimme ich zu, dass im Grunde wo unser Bildungssystem sehr gut ist, ist eben, dass es nicht nur auf diesen einen Bildungsabschluss, Abitur und Studium ausgerichtet ist, sondern dieser zweite duale Zweig existiert und der auch unbedingt erhalten werden muss. Der ist ja sozusagen ein bisschen unter Druck, weil sozusagen die Demografie dagegen spielt. Und von daher halte ich es für wichtig, ihn aufrechtzuerhalten, insbesondere auch, dass eben die, die im Augenblick überhaupt keine Chancen im Bildungssystem haben, größere Chancen haben und auch durch das duale System dann einen echten Aufstiegsmöglichkeiten haben. Also von daher sehe ich jetzt noch nicht das Problem, aber wir müssen tatsächlich die Vielfalt des Bildungssystems unbedingt erhalten.
Mhm. Vielen Dank. Sie mögen gerne.
Ich habe mich ein bisschen vom Berufswegen angesprochen gefühlt. Mein Anspruch an ein Bildungssystem ist nicht, ein Prozentsatz X von Abiturienten zu schaffen. Mein Anspruch an ein Bildungssystem ist, jungen Leuten die Chance zu geben, alle ihre Talente auszuschöpfen. Und tatsächlich ist es auch so, dass ein immer größerer Anteil von jungen Leuten, die das Abitur machen, anschließend nicht unbedingt an die Hochschule gehen, sondern in vielen Fällen dann eine normale, duale Ausbildung starten, was wiederum durchaus sehr im Interesse der Wirtschaft ist, weil die qualifikatorischen Anforderungen an viele Ausbildungsberufe heute ganz andere sind, als das möglicherweise vor einer Generation gewesen sein mag. Also insofern denke ich, muss man da auch schlichtweg mitsehen, wie eigentlich sich die Ansprüche an junge Leute verändert haben und dass ich mir innerhalb der Hochschulen dann eine noch stärkere Orientierung auf diejenigen Berufe wünsche, die nachgefragt sind. Zum Beispiel in den MINT-Fächern. Das werden Sie mir nachsehen. Das spricht, glaube ich, auch für sich. Wir sind eine Nation beispielsweise von Ingenieuren, hoffentlich künftig auch Ingenieurinnen. Und wir haben einen eklatanten Mangel an jungen Leuten, die exakt für eine solche Fachrichtung sich entscheiden. Dass es denen dann anschließend im Studium mindestens den Abbruchquoten zufolge auch alles andere als leicht gemacht wird. Das will ich gerne allerdings auch noch hinzufügen.
Ja. Und jetzt kommt Frau Ustner, die wahrscheinlich wieder sagt, dass Männer das Problem sind. Frau Ustner. Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen, sondern ich wollte jetzt mal was Negatives über die OECD sagen. Die Deutschen neigen ja dazu, die OECD-Berichte wie die Bibel zu lesen. Das ist ein Fehler, weil ich wollte jetzt gar kein keinen Beifall haben. Aber was tatsächlich, das sage ich jetzt als Soziologin, passiert ist, ist, dass die OECD es geschafft hat, in Deutschland die Norm zu verändern. Nämlich die Norm ist jetzt Abitur machen. Und dadurch ist die duale Ausbildung zur zweiten Wahl geworden. Und sie selber haben in ihrer Sprache, ich hätte das jetzt mitnotieren können, immer so getan. Und die, die vielleicht das nicht schaffen, machen dann die duale Ausbildung. Früher war das ein gleichwertiger Weg. Doch, das will ich jetzt? Nein, ich habe es ja nicht auf dem Tonband. Aber man könnte eine schöne Inhaltsanalyse machen. Also es ist jetzt, die Norm hat sich verändert und die OECD, weil sie in die tertiäre Bildung nicht wirklich die duale Bildung hat reinnehmen können, misst jetzt immer, wie viele Krankenschwestern haben. Also die haben ja so viele in der tertiären Bildung, weil sehr viele tatsächlich Abitur machen und irgendwie studieren, was bei uns eine Fachschulausbildung ist. Wir sollten diese OECD da nicht ernten, aber sie hat bewirkt, dass die Norm ist und so schauen sich jetzt die Bildungssoziologen das an. Wer kommt durchs Abitur und aus welchen Schichten? Nee, das hat sich verändert und damit ist das zweite Wahl. Und ich will noch mal was zum Kinderhaben sagen. Da will ich jetzt doch noch was sagen. Deutschland hat jetzt die dritte Generation, die gewöhnt ist, dass nicht Kinderhaben durchaus möglich ist. Das heißt, es gibt so einen generationalen Lerneffekt. Und der ist schwer umzukehren. Also zu meiner Zeit noch wurde man gefragt, wenn man kein Kind hat, wann kriegst du es, warum hast du keins und hast du keinen Mann? Das ist ja heute nicht mehr so, Gott sei Dank. Männer fragt man das übrigens leider nicht. Ja, insofern kommen die Männer ins Spiel.
Self-fulfilling prophecy. Vielen Dank, Frau Ustner. Ich bin froh, dass wir die erste weibliche Fragerin haben. Dort oben, bitte.
Ja, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin hierher gekommen, weil da steht, wie wollen wir morgen leben? Und ich hatte die Vorstellung, dass hier Visionen von den einzelnen Fakultäten vorgestellt werden, über die man sich dann unterhalten kann, was sich lohnt umzusetzen oder wie man umsetzen kann oder so. Das habe ich hier aber nicht erlebt. Jetzt stellt sich für mich die Frage, Wie aktuell oder wie dringend ist das eigentlich? Wie wollen wir morgen leben? Ist das überhaupt aktuell?
Gut, sehr gute Frage, vielen Dank. Wer möchte antworten? Herr Steinfarth, Sie sind doch immer der Mann für alles.
Ja, ich würde den Ball einfach zurückgeben. Ja? Wie wir morgen leben wollen, ist nicht eine Angelegenheit von uns hier auf dem Podium, sondern eine, die alle einbeziehen muss. Dass Sie jetzt sagen, wie aktuell und wie wichtig das ist, das überrascht mich freilich, weil ich zwar über die Allgemeinheit dieser Frage, als sie mir gestellt wurde, ein bisschen ins Straucheln gekommen bin, aber über ihre Relevanz habe ich keine Zweifel gehabt. Ja? Deswegen bin ich da, hänge ich ein bisschen in der Luft.
Okay, drehen wir jetzt das Wort um. Also es geht darum, ich bin ja hergekommen mit der Erwartung, dass es hier Leute gibt, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie wollen wir morgen leben und ihre Gedanken vorstellen. Ja? So, und das als Grundlage zur Diskussion nehmen. Ja? Ich habe aber das nicht erlebt, dass hier Visionen vorgestellt worden sind, wie können wir morgen leben. Ich habe es hier nicht erlebt, muss ich gestehen. Und ich hätte es mir aber gewünscht. Und da stellt sich für mich so die Frage, wenn das für Sie nicht im Kopf ist, dass es so Visionen erst geben muss, bevor man so etwas angehen kann, solch ein Thema, wie aktuell ist das Thema dann überhaupt? Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen.
Ich würde für uns, ja, aber trotzdem, ich möchte jetzt für uns eine Bresche schlagen, gar nicht meine Rolle, aber ich glaube, wenn wir uns über das Heute Gedanken machen und den Faden in die Zukunft spinnen, dann ist es genau das, was wir tun müssen. Oder um noch einen Schritt weiter zu gehen, wir haben keinen Historiker hier, aber der würde Ihnen jetzt sagen, nur wer die Vergangenheit verstanden hat, kann die Gegenwart und vielleicht auch die Zukunft bewältigen. Kann man das so sagen?
Ja, unbedingt. Aber wenn ich vielleicht meine persönliche Antwort geben darf, wenn da stände, wie will ich morgen leben, dann würde ich sagen, ich würde im Prinzip gerne morgen so leben können, wie ich heute lebe. Dass ich das kann, dafür muss aber eine ganze Menge geschehen. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, die im Prinzip nach denselben Grundregeln funktioniert, wie das heute der Fall ist. Damit das möglich ist, wird viel geschehen müssen. Und ich habe unsere Diskussion so verstanden, dass wir uns vor allen Dingen darüber auseinandergesetzt haben. Und deswegen würde ich jedenfalls für mich sagen können, dass für mich sich das Thema erfüllt hat. Aber wenn Sie das Mikro noch in der Hand haben, wie wollen Sie denn morgen leben?
Das habe ich.
Schade.
Er könnte jetzt antworten. Wir sind um kurz nach 9, also ich würde ihn noch zulassen. Und gibt es noch eine weitere Frage, sonst würden wir den Kreis dann langsam schließen. Dann ist die Dame dort hinten dann die letzte Fragerin und wir haben dann einen schönen runden Kreis. Der Herr dort bitte.
Ja, mein Name ist Michael Fürst. Ich bin zwar auch Präsident, aber nicht Ministerpräsident, deswegen antworte ich nicht darauf. Aber mir ist das Ganze heute ein wenig zu wirtschaftlich gewesen. Wenn ich mich hier umschaue, dann ist der Begriff morgen ja nicht auf morgen früh eingerichtet, sondern auf viel, viel weiter, nämlich 25 Jahre oder vielleicht 30 Jahre. Und das betrifft die meisten hier, so befürchte ich jedenfalls, nun doch nicht mehr, sondern wir denken ein wenig mehr. Wir denken ein wenig mehr an die Problematik, wie wollen wir, dass unsere Kinder und Enkel morgen das Morgen erleben. Und erleben meine ich auch ein bisschen, so wie die Dame vor mir, mit Leben wirklich. Und da habe ich so ein bisschen das Problem mit dieser Wirtschaftlichkeit heute. Ist es nicht eigentlich mehr, dass wir uns ein bisschen mehr Gedanken machen sollten, auch heute vielleicht, über die Problematik des Friedens in 25 Jahren? Können wir das morgen überhaupt noch so erleben, wie wir es heute erleben, mit den vielen Problemen auf der ganzen Welt? Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, Herr Weil. Ist es tatsächlich möglich, dass wir das alles so erleben wie heute, wie wir glücklich leben?
Also Außenpolitik hatten wir ausdrücklich nicht auf dem Portfolio. Das machen Sie jetzt ein bisschen auf. Wer möchte reagieren?
Sie haben natürlich völlig recht, dass wir im Grunde sozusagen der Grundansatz, von dem wir ausgegangen sind, war eben zu sagen, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, die in den letzten 60, 70 Jahren Frieden, Freiheit, politische Stabilität, Rechtsstaatlichkeit hatte und wir uns jetzt Gedanken machen müssen, wie wir mit Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen, umgehen können, in der Hoffnung, dass diese Rahmenbedingungen weiter da sind. Jetzt haben Sie natürlich recht, jetzt leben wir also gerade dieses Jahr in einer Zeit, wo diese Grundfeste vielleicht etwas unsicherer geworden sind oder deutlich unsicherer geworden sind, als sie vor ein paar Jahren noch waren und vielleicht auch in Zukunft unsicherer werden. Ich persönlich bin optimistisch, dass das hoffentlich hier eher eine Episode ist, die wir jetzt gerade erleben mit den Konflikten in der Ukraine, den Konflikten im Mittleren Osten, die in ein paar Jahren dazu führen werden, dass wir tatsächlich dieses Modell von Friede, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit, das wir in Europa in den letzten 60 Jahren aufgebaut haben, tatsächlich noch weiter haben verbreitern können. Aber das ist nur meine Hoffnung und da bin ich nicht bin ich in keiner Weise ein besserer Prognostiker oder Vorhersager als Sie, ob das möglich sein wird.
Gut, dann würde ich gern der Dame dort oben das letzte Wort
geben. Danke schön, Frau Arland. Elke Twesten, ich bin eine der vielen Abgeordneten, die heute hier ist. Und Frauenpolitikerin. Und ich würde gerne wissen, was passiert eigentlich mit unserer Volkswirtschaft? Das klang ja ein paar Mal schon an. Wenn es uns nicht gelingt, Frauen mehr am Arbeitsmarkt zu beteiligen, wie produktiv werden wir dann noch sein? Und eine der meistgestellten Fragen, über die viel zu wenig nachgedacht wird, wer hat eigentlich schon mal ein Steuermodell gerechnet, weg vom Vollzeitmodell plus Teilzeit, sprich also 40 plus 20 Stunden, hin zu 30-30 für beide Geschlechter oder für beide Partner? Ich höre in diesem Zusammenhang immer, das rechnet sich nicht. Gibt es solche Überlegungen, insbesondere in der Volkswirtschaft? Ich frage jetzt nicht in der Politik, da gibt es die Überlegungen, die greifen dann immer gerne auf die Volkswirtschaftler zurück. Ich würde von Ihnen da ganz gerne eine halbwegs neutrale Antwort drauf haben. Danke.
Ihnen heißt uns allen?
In erster Linie an Herrn Klaassen, aber Frau Ostner würde mich natürlich auch interessieren.
Perfekt, danke.
Gut, also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, zwei Punkte. Das eine ist, natürlich ist es im Augenblick so, dass wir ein Steuersystem und ein Wirtschaftssystem haben, das eben sehr stark auf diese so einen auf ein oder eineinhalb Verdienst Situation eingestellt ist, das meines Erachtens nach weder effizient noch gerecht ist, insbesondere weil es eben den Zweitverdiener bestraft. Und da gibt es durchaus Alternativmodelle, die werden diskutiert in der Volkswirtschaft. Kann ich Ihnen auch Referenzen zu geben? Ich war jetzt letztes Wochenende in Rom bei einer Veranstaltung der EU-Präsidentschaft von Italien. Da wurde genau diese Sachen auch diskutiert, werden also auch auf EU-Niveau diskutiert. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich die Frage, das 30-30-Modell ist eine Frage des gesellschaftlichen Arrangements, wie das Männer und Frauen miteinander aushandeln. Es ist möglich. Es wird im Augenblick eben nicht besonders belohnt von unserem Steuersystem. Das ist so. Man liest das ja an, wenn beide dann Steuerklasse 4 haben, haben sie eine tendenziell höhere Steuer, als wenn sie 3 und 5 haben. Und also von daher ist das ein System, das nicht gesellschaftlich gefördert wird im Augenblick. Das könnte sich ändern. Aber es braucht natürlich auch die richtigen Einstellungen, dass eben die Bereitschaft dazu da ist, bei den Männern, bei den Unternehmen, dieses auch zu akzeptieren, diese Möglichkeiten der Flexibilisierung zu machen. Und da hapert es noch allenthalben.
Okay, danke, Herr Klaassen. Frau Busner noch mit einem Satz, wenn Sie
wollen. Das hat wirklich sehr viel auch mit Kultur zu tun. Aber schauen Sie mal, unser Vorbildland ist ja immer Schweden. In Schweden gibt es Individualbesteuerung und es sind die Frauen, die 70% arbeiten. Das liegt aber auch daran, dass die Arbeitsmarktsegregation dort so groß ist. Das heißt, die Männer arbeiten in der Privatwirtschaft mehr als 100% und die Frauen im geschützten Sektor, da wollen die Männer sie auch haben. Ich finde Schweden gar nicht so frauenfreundlich, dort eben 70%. Und wenn sie sich scheiden lassen oder sich trennen, die haben ja eine sehr niedrige Verheiratungsquote, müssen aber zusammen sein, weil man nur mit zwei Einkommen auskommt, müssen sie sich gleich jeweils die nächste Partnerin oder den Partner suchen. Man findet wenig Singles in Schweden. Das ist eine ganz spannende Sache, trotz Individualbesteuerung. Das sind Sachen, die mich immer sehr interessieren. Und dann ist es natürlich noch die Frage, weil jetzt auch diese Elternzeit, dieses neue Modell diskutiert wird. Es sind immer nur bestimmte Gruppen, die anwählen. Das sind Gruppen, die sich das leisten können. Ich nehme an, das werden vorwiegend Gruppen im öffentlichen Dienst sein.
Okay, vielen Dank, Frau Husner. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anregungen, Ihre Fragen. Herzlichen Dank an mein Podium. Wir haben den Zeitplan des Ministerpräsidenten fast ein bisschen überdehnt. Vielen Dank, dass Sie diese Geduld mit uns hatten. Vielleicht einen Spruch noch mit auf dem Weg, hinter dem wir uns, glaube ich, alle versammeln können. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Mark Twain oder Winston Churchill oder Kurt Tucholsky, wen Sie wollen, denen allen wird das zugeschrieben. Auf jeden Fall ist das etwas, weshalb wir an dieser Stelle weitermachen wollen. Eben weil es schwierig ist, hören wir keineswegs damit auf. Das war der Auftakt einer Reihe. Herrn Häuser Zukunftsdialog, vielen Dank, dass Sie mit uns waren. Es war mir ein Vergnügen. Und wenn Sie das Gehörte ein bisschen nachklingen lassen wollen, dann seien Sie bitte gern dabei bei einem Glas Wein auf Einladung der Volkswagen Stiftung. Vielen Dank und alles Gute.